Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Okay, Isam, wer bin ich? Ich war vorletzten Spieltag im Minus und habe deshalb 0 Punkte in Kickbase eingefahren, habe dann letzten Spieltag den Spieltagssieg geholt, nur um dann diesen Spieltag wieder im Minus zu sein und 0 Punkte zu holen.
Du bist jemand, der die Kickbase-Saison spannend halten will.
Aha.
Und zwar ich.
Und zwar du. Was ist da los, Isam?
Ich weiß auch nicht. Ja. Aber die Saison ist auf jeden Fall sehr spannend und sehr heiß.
Das stimmt. Unsere Liga ist dementsprechend etwas zusammengerückt, weil Isam zwei Spieltage ausgelassen hat, sage ich mal. Und dein Team sah eigentlich gut aus. Deine Spieler, die du hast, können eigentlich gut Punkte einfahren. Du hast sie nun nicht bekommen. Und damit nicht nur du, Isam, sondern auch alle Manager da draußen am kommenden Spieltag wirklich dicke Punkte auf ihr Konto bekommen, sprechen wir über alles, was ihr zu Spieltag 26 wissen müsst in dieser Folge Ohrjubel. Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
So, Isam, herzlich willkommen bei dieser Folge Ohrjubel.
Herzlich
willkommen auch an die Zuhörer.
Ja, wollte ich gerade sagen, herzlich willkommen an alle. Moritz.
Dankeschön. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über alles, was das Manager- und Fußballherz begehrt. Es geht um Kickbase, um die Bundesliga, um internationalen Fußball. Gerade in der Champions League gibt es ja so einiges zu besprechen. Mhm. Und natürlich haben wir auch das ein oder andere Quiz dabei. Und ich würde direkt mit so einer kleinen Just-for-Fun-Sache anfangen. Und zwar sprechen wir ja auch viel über Kickbase. Die Manager-App und da habe ich dir direkt so ein kleines, Quiz, Entweder-Oder-Ding mitgebracht. Und Okay. Zwar nenne ich dir immer zwei Spieler und du sagst mir, wer bis jetzt in dieser Saison mehr Kickbase-Punkte gesammelt hat. Also du rätst einfach, ja?
Okay.
Wir fangen an. Es sind, glaube ich, sieben Gegenüberstellungen.
Ich sage, ich will mindestens 5 richtig haben. Okay. Ja, aber ich wette, du hast immer so welche genommen, die irgendwie so 10 Punkte Unterschied haben.
Na, so knapp nicht, aber ich war teilweise schon ein bisschen fies. Das stimmt.
Okay.
Wir fangen an. Chabot oder Vuskovic?
Also ich glaube, Chabot hat 2300 irgendwas.
Stark.
Deshalb sage ich Vuskovic, weil ich glaube, er hat noch mehr. Er muss noch mehr haben.
Ist richtig. Vuskovic hat 2855.
Ja, deutlich.
Chabot 2337. Hm. Stimmt. Ich finde aber, Chabot war immer sehr auffällig dieses Jahr für diese dicken Punkte. Deswegen bisschen eng, aber Vuskovic macht
halt. Vor allem, Chabot macht auch Punkte, wenn Stuttgart so 1-1 spielt oder unentschieden, hat er immer einen grünen Balken geholt.
Ja.
Das ist eigentlich schon ganz gut.
Bei ihm ist Dinger rotiert halt manchmal raus. So, ne? Und Vuskovic, wusstest du das? Er ist der torgefährlichste Innenverteidiger in ganz Europa.
Ganz Europa?
Ja, nee, momentan in den Top 5 liegen.
5 Tore hat er, ja.
Ne? Ja, also wirklich krass.
Guter Mann. Wirklich wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger auf der Welt, sage ich. Also Talente auf der Welt.
Wenn du dir das so vorstellen könntest, versuch mal so seinen Karriereweg ab jetzt zu predikten, so mäßig.
Ab jetzt zu predikten, oh, das ist eine gute Frage. Ich sage...
Also er ist gerade auf Leihe von Tottenham, glaube ich, zum HSV, ne?
Also...
Tottenham steigt in die zweite Liga ab. Was
okay, wenn
dann?
Tottenham in die zweite Liga absteigt, wird er hundertprozentig Tottenham verlassen. Ich glaube aber... Also ich würde mir wünschen, dass er nochmal für eine Saison nach HSV verliehen wird und dort nochmal eine Saison spielt. Aber ich glaube, er ist so gut und alle wissen Bescheid, dass er irgendwo in die Premier League wechselt. Ich sage, er wechselt einfach mal. Wir brauchten gerade einen Innenverteidiger. Ich sage, er wechselt zu Liverpool, sage ich.
Okay, das ist krass. Okay. Das heißt, wir haben dann nächstes Jahr Vuskovic bei Liverpool.
Ja, Vuskovic bei Liverpool. Mal gucken, wie gut er da performt. Dort ist er dann ein paar Jahre, ich sag mal 4-5 Jahre. Dann wechselt er zu Real Madrid,
oh,
nach Spanien.
Fertig. Okay.
Spielt da einige Jahre, bis er dann so Anfang 30 ist. Geht dann nochmal zurück in die Bundesliga zum HSV.
Boah, das ist gut, das gefällt mir.
Und macht dann nochmal bis zu Mitte 30,
rettet sie vom Abstieg oder
ja,
so.
Ja, genau. Schießt sie in die Europa League, in die Champions League.
Oha, okay. Da
bis Mitte 30 und dann ab Mitte 30 geht er nach Saudi-Arabien und chillt sein Leben.
Okay.
Karriere completed.
Interessanter Call. Könnte so funktionieren. Wir machen weiter. Mit dem Punkte, wer hat mehr Punkte bis jetzt gesammelt? Bocha, also von Hoffenheim, oder Baumgartner von Leipzig?
Oh, beide mit einer richtig starken Saison dieses Jahr. Ich glaube, Bocha hat konstanter gespielt, deshalb will ich Bocha sagen. Aber er hat, glaube ich, Baumgartner hat mehr Einsatz, aber ich sage trotzdem Bocha. Aber es ist Baumgartner.
Es ist Baumgartner. Bocha 2715, Baumgartner 2811. Also es ist einigermaßen knapp. Aber genau, Bocha punktet konstant, aber Baumgartner hat halt diese immense Anzahl von Scorern dieses Jahr. Naja. Leveling oder ein Matcher?
Leveling oder ein Matcher?
Boah, schwer,
ist
ne?
Schwer. Mhm. Bei Leveling macht richtig gute Punkte. Ein Matcher spielt eigentlich fast ununterbrochen. Ich denke mal ein Matcher.
Es ist Leveling, tatsächlich. Leveling. Hätte ich auch nicht gedacht. Leveling, 2604 Punkte. Ein Matcher ist bei 2476.
Schon ja. Wissen. Ja.
Aber bei Leveling auch hat er diese Breakout-Spiele, irgendwie 300-plus-Spiele gehabt und so. Ich glaube, der war auch einmal MVP schon dieses Jahr.
Eins von drei richtig bei mir jetzt. Jetzt würde ich alles richtig machen.
Ich bin gespannt. Ich glaube, das kriegst du aber richtig. Undav oder Gerasi?
Ja, Undav, ganz klar.
Undav 2897, Gerasi ist bei 2494, also 400 Punkte Unterschied. Obwohl der Marktwert bei Gerasi immer noch irgendwie 10 Millionen drüber ist.
Verstehe ich auch nicht.
Und jetzt kommen wir zu Orban oder Tah?
Orban oder Tah? Ich glaube, Orban spielt ja auch ununterbrochen. Ich sage deshalb Orban, weil Tah ab und zu mal rausrotiert und Orban eigentlich immer gute Punkte macht.
Also wer sagst du jetzt?
Orban.
Es ist Orban, richtig.
Wirklich?
Okay. Orban liegt bei 3.175 Punkten, Tah bei 2.939. Und jetzt habe ich was Interessantes, weil ich habe mich mal so durch die App geklickt und ich habe festgestellt, dass bei den Verteidigern, also du kannst ja diese Top 25 Spieler so sortieren, bei den Verteidigern ist kein Bayern-Spieler in den Top 5. In den Top 10 haben wir dann Tah und Leimer. Aber würdest du jetzt daraus schließen, Finger weg von Bayern-Verteidigern, weil gerade jetzt mit Champions League und DFB-Pokal noch mehr Rotation als eine Hinrunde?
Ich sage, kommt drauf an, wie teuer die Verteidiger sind. Zum Beispiel jetzt, Davis ist verletzt, also Stand heute, Stand nach dem Bergamo-Spiel. Ito ist verletzt und jetzt sind zum Beispiel nur noch drei wirklich richtige Außenverteidiger, die bei Bayern aktuell
sind. Sanisic, Leimer und
Bischoff.
Mhm. Guerrero ist wieder fit, theoretisch.
Guerrero theoretisch auch.
Ja.
An sich zum Beispiel Bischoff und Guerrero gehen halt an sich für den Marktwert. Also ich würde sagen, ja, man kann schon auf die Bayern-Verteidiger immer noch gehen. Jetzt nicht auf die 40-Millionen-Spieler oder Upamecano würde ich auch ehrlich gesagt
Finger weglassen. Das heißt, Upamecano und oder Tah hättest du nicht gerne im Team?
Hätte ich nicht gerne im Team für den Preis, weil es andere Spieler gibt, die für den gleichen Preis mehr Punkte machen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das so die Bayern-Spieler sind, die in den meisten Ligen noch auf dem Markt sind, weil die halt wirklich Money fressen und wie du sagst, wenn die jedes dritte Spiel oder so ausfallen oder gar nicht spielen, das ist hart. Alright, und jetzt können wir perfekt überleiten zu den Bayern und der Champions-League-Rotation.
Ja, das Champions-League-Spiel.
Ja.
Wollen wir mal darüber reden, wie gut Bayern
deine
Bergamo
Bayern
fertig gemacht hat.
Sie haben den BVB gerecht.
Ich habe leider erst ab der 40. Minute eingeschaltet. Ich habe nicht mehr ganz alles gesehen am Anfang. Aha. Aber man hat wirklich gesehen, den Unterschied nochmal, kein von den BVB-Fans und dem Verein, aber der Unterschied zwischen Bayern und BVB ist nochmal so riesig. Also so riesig. Und Bayern hat dieses 6-1, das war eine Machtdemonstration.
Also unglaublich. Ich habe nach dem Spiel habe ich jetzt wieder so ein Gefühl, wie als Bayern gegen PSG gewonnen hat. Weil das ist für mich wieder, wie du sagst, eine Machtdemonstration auf dem internationalen Spielfeld. Das heißt, die Münchner zeigen, Alter, wir sind hier dieses Jahr, wir wollen diese Champions League gewinnen. Und das Ganze sogar ohne Harry Kane in der Start. Harry Kane hat 0 Minuten gespielt.
Genau, ja.
Und trotzdem
Jackson 6-1. Hat gespielt, Jackson hat getroffen.
Also es ist verrückt, die Münchner haben auf jeden Fall, glaube ich, keine Sorgen fürs Rückspiel.
Und ich glaube, jetzt spätestens jetzt weiß auch jeder in ganz Europa Bescheid, dass Bayern um die Champions League spielen wird und um die Champions League Sieg. Und viele sind, ich habe auch mal so ein paar Prognosen gesehen von großen Nachrichtensendern und viele tippen bereits auch, dass Bayern die Champions League gewinnt.
Ja.
Und ich denke auch, wenn Bayern so konstant weiterspielt, können sie die Champions League gewinnen.
Mein Call ist, der einzige Verein, der sie dieses Jahr aufhalten kann, und das ist für mich unerwartet, wir könnten im Halbfinale auf sie treffen und das ist Atletico Madrid. Die sind auch unfassbar on fire.
Nee, Atletico ist auf der anderen Seite.
Nee, ich glaube, die würden im Halbfinale aufeinander treffen. Nee,
Atletico,
bist du dir sicher?
Ich bin mir sicher. Atletico, ich habe ja die Predictions angeguckt. Atletico ist auf der Seite mit Barcelona und Arsenal.
Das heißt, wir könnten ein Finale bekommen.
Aber Bayern hat andere schwierige Gegner danach. Danach haben die entweder Real oder Man City. Und dann wartet Liverpool oder PSG auf Bayern. Und dann sind sie im Finale. Also das wird wirklich sehr, sehr... Also Bayern hat nach dem Bergamo-Spiel nur noch richtig, richtig Brockengegner. Also Top-Tier-Gegner mit Real oder Man City, mit Liverpool oder PSG und im Finale wahrscheinlich Barca oder Arsenal. Also es sind jetzt nur die Prognosen, wie ich denke, dass die weiterkommen werden.
Das heißt, du gehst davon aus, dass es Atletico gar nicht so weit schafft?
Ja, das ist halt sehr schwierig. Atletico müsste halt vor allem gegen Barcelona gewinnen. Ist an sich möglich. Ich bin sehr gespannt. Also allgemein ist es ja alles offen. Ich habe ja auch jetzt gesagt, dass Liverpool weiterkommt gegen Galatasaray. Und Galatasaray hat 1-0 gegen Liverpool gewonnen. Also das ist alles so ein bisschen noch vage. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Galatasaray weiterkommt.
Ja.
Ich würde mir auch wünschen, dass Atletico gegen Barca gewinnt.
Haben sie im Copa del Rey ja 4-0 oder so war das, glaube ich.
Das stimmt, aber im Rückspiel dann 3-0 verloren. Also es wird da auch nochmal sehr
trotzdem spannend. Halt dann weitergekommen
gegen sie. Und Barcelona ist ja auch noch nicht mal weiter gegen Newcastle. Die haben ja auch nur 1-1 gespielt. So. Also es ist alles noch sehr vage und sehr offen. Aber das ist so die Prediction, glaube ich, die so ein bisschen, wo es am meisten erwartet wird, sage ich mal.
Ich glaube,
so.
Wir gehen beide davon aus, dass Leverkusen dann gegen Arsenal ausscheidet, oder?
Die spielen leider Minuten. Schon. Also ich würde es mir für den deutschen Fußball wünschen, dass dass Liverpool am Ende gewinnt und vielleicht sogar Halbfinale kommt dann oder Finale. Aber wir sind mal ehrlich, in der Bundesliga sind die ja auch nicht mehr so stark. Und
sie haben dieses Jahr auch nicht die Truppe, finde ich einfach.
Die haben wirklich nicht dieses Demo dieses Jahr.
Genau, also Schick ist zu, momentan ist er ja wieder verletzt, aber auch wenn er spielt, ist er einfach nicht in seiner Topform. Ja. Kofane macht das ordentlich, aber um die Champions League zu holen, um da weiterzukommen, brauchst du mindestens einen geilen Stürmer. Und auch wenn Garcia alles gibt und die Abwehr mit Kwanza, Tabsoba, Grimaldo momentan top aussieht, da fehlt gerade vor allem dieses Offensive. Und da kann auch ein Masan oder Terrier, die können dir nicht gegen Arsenal den Sieg holen.
Also da fehlt einer auf dieser Halbposition, der richtige Würzersatz, den haben die nicht so ganz gedeckt. Die haben die versucht, mit vielen Spielern zu decken, aber die sind alle nicht so auf dem Niveau, dass man sagen kann, okay, der kann die jetzt in die Champions League tragen.
Immer noch geil, dass wir damals gecallt haben, unser erstes Instagram-Reel und TikTok-Video, ob Maser der neue Würz ist. Und ich habe so gesagt, ja, ist er. Und dann hat er das selber geliked, Ibrahim Maser, weißt du noch? Das war lustig damals.
Aber ich sag sogar, Maser macht das sogar sehr, also gut. Aber er ist leider das ein oder andere Mal zu oft verletzt. Aber wenn er spielt, bringt er eigentlich eine gute Leistung. Er ist, würde ich sagen, sogar einer der Besten in diesen offiziellen Halbzehner-Positionen mit seiner Konkurrenz verglichen.
Klar, und der Mann ist ja jetzt auch, der ist 2005 geboren. Der ist, wie alt ist er jetzt? Ich glaube 20 oder 21. 20, ja. Der hat noch eine Riesenkarriere vor sich, der macht das großartig. Ja genau, Leverkusen spielt jetzt in 12 Minuten, das heißt, wir können nebenbei so ein bisschen auf den Ticker schauen, wie sie gegen Arsenal performen. Wem würdest du es denn außer Bayern und Leverkusen obviously dann am drittmeisten gönnen, die Champions League zu holen?
Weil ich habe da
eine klare Antwort sogar.
Oh, das ist schwierig. Ich würde, ich weiß wirklich gerade nicht.
Ja.
Wahrscheinlich...
Vielleicht würdest du dich mir anschließen, wenn ich sage Bodo Glimt.
Ich habe wirklich gerade überlegt, Bodo Glimt zu sagen. Ja, das wäre schon sehr cool.
Die machen so. Und die spielen jetzt gegen Sporting Lissabon. Also da haben sie auf jeden Fall Chancen, weiterzukommen. Ich finde die so geil. Also ich habe das, glaube ich, auch in der letzten Folge schon angesprochen. Einfach, dass die so weit kommen, das ist so eine geile Fußballgeschichte. Und ich würde es denen sehr, sehr gönnen, wenn die da noch ein bisschen weiter mit dabei sind.
Stimme ich dir genau zu. Also nach den deutschen Mannschaften wahrscheinlich schon Bodo Glimt.
Ja.
Als nächster Favorit.
Letzte Sache, wir kommen nochmal ganz schnell zurück zu diesem Wert, bis jetzt mehr Punkte gemacht. Ich habe noch for fun so ein bisschen in die anderen Kickbase-Ligen. Es gibt ja nicht nur die Bundesliga, sondern es gibt unter anderem auch die La-Liga. Wer glaubst du hat mehr Punkte gemacht bis jetzt? Lamine Yamal oder Harry Kane?
Lamine Yamal oder Harry Kane? Harry Kane ist das eine oder andere Mal ja ganz bisschen rausrotiert. Aber ich sage eigentlich, muss Harry Kane mehr Punkte gemacht haben.
Es ist Harry Kane.
Ja.
Hat genau 60 Punkte mehr bis jetzt. Aber
nur 60 Punkte?
Lamine Yamal ist bei 5.492 und Kane bei 5.552. Das heißt, Kane ist der overall Kickbase-MVP momentan.
Okay, ich hätte sogar deutlich mehr gedacht, ehrlich gesagt, bei Kane. Aber
Mbappé oder Olise?
Mbappé spielt auch eine sehr starke Saison. Mhm. Olise natürlich auch. Ich hoffe mal Olise.
Das ist Olise. Und Olise hat 350 Punkte mehr. Die Bayern sind das einfach in Kickbase, ligenübergreifend. Und jetzt letzte, just for fun. Wer hat mehr Punkte geholt? Rese the Goat oder Nico Schlotterbeck?
Rese the Goat oder Nico Schlotterbeck, ja. Nico Schlotterbeck.
Nein. Das ist Fabian Rese.
Nein, was?
2.957 Kickbase-Punkte. Schlotterbeck ist bei 2.902. Ich glaube, der hat ja auch noch ein paar Spiele gefehlt und so.
Ja, deswegen.
Aber ja, es ist The Goat Fabian Rese. Ungefähr mit der Hälfte der Punkte von Harry Kane, aber immerhin. Der auch gegen Münster mal wieder ein ordentliches Spiel gemacht hat. Hast du das mitbekommen bei Hertha Münster? Da gab's eine ganz verrückte Aktion, weil ein Münsteraner Fan ist zum VAR geklettert und hat den Stecker so gezogen. Der hat das
sabotiert. Dann ist der Bildschirm aus gewesen. Verrückt. Und dann musste der Schiedsrichter das irgendwie ansagen, was die Assistentin gesagt hat.
Genau, ganz verrückt. Also die hat das dann entschieden sozusagen. Mhm. War für Hertha okay, weil sie haben den Elfer dann bekommen. Aber ja, irgendwie verrückte Geschichte.
Ja, verrückte Geschichte hat man so noch nicht bisher erlebt in Deutschland.
Nee, auf jeden Fall nicht. Da sieht man mal, dass selbst der VAR noch ausgetrickst werden kann. Ja, das war alles, was ich jetzt erstmal so hatte.
Dann wollen wir mal anfangen mit dem Bundesliga-Rückblick. Wir gehen auf die gespannten Ereignisse und Ergebnisse aus dem letzten Spieltag ein. Also wir gehen eigentlich chronologisch einfach voran. Und da geht es wieder um FC Bayern München. Mhm. Die haben am Freitag gespielt und haben deutlich gegen Gladbach gewonnen.
Auch hier ohne Harry Kane, ne?
Ja, und zwar auch nicht nur ohne Harry Kane. Manuel Neuer musste zur Halbzeit auch ausgewechselt werden. Und ja, zum Auftakt des 25. Bundesligaspieltags hat Bayern halt deutlich gegen Gladbach gewonnen und der erste Treffer war in der 33. Minute von Diaz und dann kurz vor der Pause hat Leimer zum 2-0 erhöht. Und dann hat Musiala endlich mal wieder getroffen per Elfer, Er hat ja auch selbst in einem Interview gesagt, dass er dieses Tor wirklich gebraucht hat und dass es ihm wirklich gut tat. Und das war sein erster Treffer beim Bayern seit, weißt du, wie vielen Monaten? Bundesliga-Treffer bei Bayern.
Bundesliga-Treffer, wollte ich ja, gerade sagen. Ne? Er hat ja in der Champ oder DFB-Pokal eins von beiden. Champions League, ne? Hat er doch getroffen.
Nee, ich meine nicht. Nee. Nur Vorlage meine ich. Ah. Ja, obwohl, kann auch sein, dass er getroffen hat, ja.
Es ist der erste Treffer seit...
In der Bundesliga.
In der Bundesliga seit... Boah, wie lange war der denn raus? Ich sag 7 Monate.
11 Monate.
11 Monate,
da, boah. Da war ja noch FIFA World Cup, wo er sich verletzt
hat. Stimmt, das war ja dann erst der, ja.
Und Jackson hat auch getroffen zum 4:0.
Ja, ja.
Fand ich, ja, Karl Vorlage, Jackson Tor. Freut mich für beide, dass da beide ein bisschen Scorer sammeln konnten.
Aber was sagst du trotzdem, Jackson, Zukunft für Bayern?
Also, ich glaube, das Problem ist, woran halt viele Jackson messen, ist halt die hohe Ablösesumme, oder Leihsumme.
Ja.
Das waren ja 17,5 Millionen, meine ich. Und das ist so viel für jemanden, der eigentlich kaum spielt. Wäre jetzt irgendwie so 5 Millionen gewesen, dann würden alle sagen, okay, war völlig okay, dass er irgendwie zu Bayern gewechselt ist für den Preis 5 Millionen.
Ja.
Aber 17,5 Millionen oder sowas, Leihgebühr ist schon sehr, sehr hoch.
Wahnsinn, ja.
Aber dafür kann er auch nichts, weil ich glaube, wer hat das gesagt? Eberl hat es vor im Interview oder im Interview gesagt danach, dass er halt Harry Kane vor sich hat und was soll er machen?
Ja, klar.
Was soll er machen?
Ich glaube auch, Kane ist ja jetzt anscheinend wieder fit, dass er halt jetzt auch wieder in der Startelf durchgehend stehen wird. Also das
Obwohl er es gut gemacht hat, in der Champions League getroffen, jetzt in der Bundesliga
wieder. In der Champions League sogar noch die Vorlage auf Musiala.
Genau, ja.
Ja, klar, aber das ist halt genau dieses Phänomen. Ich habe letztens gehört, wo wir kurz bei den Bayern noch sind, ich habe vergessen, wer diesen Call gemacht hat. Irgendwo habe ich es aufgeschnappt. Nicht zum Stürmer, sondern zur Flügelsituation bei den Münchnern. Wir haben ja jetzt gerade Diaz und Olise obviously festgesetzt.
Genau.
Irgendwer hat den Call gemacht, nächstes Jahr Diomandé zu den Bayern. Was sagst du dazu?
Habe ich auch gehört. Ich sage...
Weil wenn, dann müsste ja wahrscheinlich Diaz Platz machen, aber ich finde, beide sind so im Sattel.
Ich glaube, das wird halt gar nicht passen. Mhm. Also wird auch nicht so passieren. Ich würde es mir auch nicht mal wünschen, weil Bayern hat, finde ich, offensiv sind sie sogar ganz okay aufgestellt jetzt. Jetzt, wenn alle fit sind, du hast einen Kane, du hast einen Jackson, du hast einen Diaz, du hast einen Olise, du hast einen Musiala, du hast einen Gnabry, der diese Saison super spielt, dann hast du noch einen Karl.
Auch wieder Gnabry, tolles Spiel gemacht in der Champions League.
Dann hast du sogar noch einen Guerrero, theoretisch.
Der Guerrero auf der 10, ne?
Ja. Und Tom Bischoff kann an sich auch, hat es ja auch öfters gespielt in Hoffenheim, aber...
Also würdest du sagen, du bist mit der Bayern-Offensive momentan wunschlos
glücklich? Mit der Offensive bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Selbst wenn zwei ausfallen, sagen wir mal, keine Ahnung, Musiala fällt wieder aus und Diaz fällt aus, kannst den Gnabry auf links stellen
und hast Kane einen, oder so in die quatschen.
Ja, Karl. Kane nach hinten ziehen und dann Jackson stumm oder Karl so. Auf die 10, ja.
Ja, Kane
hat zwei. Danach wird es halt schon ein bisschen dünn. Vielleicht bräuchte man nochmal einen Jüngeren oder irgendwie einen Spieler, der halt nicht wirklich das Startelf an die Startelf-Anforderungen hat dahinter, aber eigentlich ist Bayern offensiv gut aufgestellt. Okay. Gehen wir nochmal zum Spiel zurück.
Ja.
Gladbach hat dann auch zum 4-1 verkürzt. Stöger hat wahrscheinlich die beste Aktion seiner ganzen Saison bisher für Gladbach gemacht, nämlich diesen schnellen Freistoß. Hat er schnell geschossen und dann nach irgendwie ein bisschen Dusel kam dann Moya völlig frei über das halbleere Tor und hat dann das 4-1 geschossen.
Sein Debüt-Tor, ne?
Für ja, die Gladbach 17 Jahre. Ja, 17 Jahre hat er super gemacht.
Ja, habe ich ihm auch sehr gegönnt. Also der Mann ist ja jetzt in den letzten Spielen, drängt er sich immer weiter in die Truppe rein. Kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein Startelf-Einsatz jetzt winkt im nächsten Spiel, am Freitagabend gegen St. Pauli.
Darüber können wir auch noch reden, also reden wir später wahrscheinlich noch drüber.
Ja.
Das nächste Spiel, Samstagmittag, haben wir Wolfsburg gegen HSV. Auch ein sehr hitziges und spannendes Spiel. HSV hat 2:1 gewonnen, die Hamburger. Der Wolfsburg hat das, ja, wahrscheinlich eines der wichtigsten Heimspiele verloren mit 2:1. Und 100%. Alle drei Tore fielen per Elfmeter.
Mhm.
Und für die Wolfsburger war es die 6. Niederlage in den letzten 7 Spielen. Das hat auch eine Folge direkt gehabt, können wir drüber reden. Der Trainer wurde rausgeworfen.
Aha.
Dieter Hecking ist back.
Ja, er ist back. Und ich muss aber trotzdem sagen, dieser Trainerwechsel kam viel zu spät.
Sag ich auch, ja.
Du hast...
Viel zu spät.
Baum hieß der vorherige Trainer, ist das richtig?
Ja.
Das hat nicht funktioniert und du hast jetzt die Situation, dass du erstmal mit dem neuen Trainer schön auswärts in Hoffenheim, in Sinsheim ran darfst.
Mhm.
Boah, das ist keine geile Ausgangslage für einen neuen Coach. Der Trainerwechseleffekt könnte da direkt verpuffen. Aber jetzt nochmal genau zu diesem Spiel. Ich finde, ich habe mir das angeschaut, auch im Einzelspiel sogar, weil ich hatte zwei Hamburger in Kickbase aufgestellt. Das hat sich angefühlt wie der letzte Spieltag. Das war so intensiv. Am Ende gab es ja noch diese Rudelbildung.
Das finde ich aber, ich mag das beim Fußball, 100%. Sag ich ehrlich. So diese Emotionen, die freigelassen werden. Ja.
Das war richtig geil. Der Kommentator, ich habe nebenbei auch noch Konferenz laufen lassen. Jetzt weißt du mal, wie ich hier Fußball gucke. Der hat dann auch irgendwie gesagt, so jetzt gehen wir wieder nach Wolfsburg zum Elberschießen. So, weißt du? Also dieses Spiel war sehr außergewöhnlich. Und was ich noch ja, bezeichnend finde für die Saison der Wölfe. Ich meine, das ist erst der zweite Auswärtssieg von Hamburg. Und das machen sie, nachdem sie das Spiel auch drehen. Ich meine, Wolfsburg geht ja 1-0 in Führung. Das ist schon hart.
Das ist schon hart. Und dabei ging es eigentlich gut los für die Wölfe. Die haben in der 22. Minute getroffen per Elfer, also Christian Eriksen.
Ja.
Dann Buskewisch, Elfer, glaube ich, selber rausgeholt und dann verwandelt in der 33. Und dann...
Aber schwache Elfer, hast du ihn gesehen? Furchtbar geschossen. Ganz schlimm.
Ja.
Und Grabare halt da gar nichts gemacht.
Da hat auch Dompe den nächsten Elfer geschossen in der 58. und hat dann den 2-1-Siegtreffer markiert.
Ja.
Und wie du gesagt meintest, nach dem Schlusspfiff liefen die Nerven auch blank. Und die Spieler, als auch bei den Spielern, als auch bei den Fans, also es kam zu dieser Ruhebildung, aber auch also Marius Müller, Ersatztorwart von Wolfsburg, hat aber rot gesehen.
Ich habe aber gar nicht gecheckt, was er genau gemacht hat. Er hat wahrscheinlich irgendwas gesagt.
Er muss irgendwas gesagt haben. Ja. Und der Fanblock, da wurde auch Pyrotechnik angezündet und teilweise Fackeln flogen Richtung Platz. Also ich glaube, bei Wolfsburg kracht es ordentlich.
Die hatten ja auch so einen Banner, die Fans. Da stand irgendwie drauf, also die hatten erst so einen Banner, wo drauf stand, wir stehen hinter euch so mäßig, letzte Chance, glaube ich. Und dann haben die das nach Abpfiff, wo die verloren haben, haben sie das Banner umgedreht. Das heißt, die hatten das schon vorbereitet mit dem Gedanken, ey, vielleicht verlieren wir hier zu Hause. Und da stand dann drauf, Chance verspielt oder so. Ist crazy, dass man das so...
dass man diesen Gedanken hat. Dem VfL droht der erste Abstieg in seiner Bundesliga-Geschichte und sie stecken jetzt auf den 17. Platz fest. Und HSV konnte immerhin durch diesen Sieg auf Platz 10 klettern und konnte sich ein bisschen Luft schaffen im Abstiegskampf.
Ich will mir hier keine Feinde machen, aber im Vergleich zu anderen Teams, die da gerade in diesem unfassbar engen Abstiegskampf drin sind, ich meine, da ist ja wirklich fast noch alles offen bis Platz 12 gefühlt in der Tabelle, ohne dass ich jetzt unnötig haten will, aber ich würde mir am ehesten wünschen, dass Wolfsburg absteigt. Weil ich finde, mit dieser Voraussetzung, du hast so viel Geld, du hast im Sommer und im Winter hast du mit am meisten Geld in der ganzen Bundesliga ausgegeben und du machst trotzdem nichts draus, im Vergleich zu Mannschaften wie Bremen oder Heidenheim oder St. Pauli, die mit deutlich kleinerem Budget da unten rumkämpfen, würde ich es deutlich mehr den anderen Vereinen gönnen, in der Bundesliga zu bleiben als Wolfsburg.
Stimme ich dir absolut zu, aber ich glaube leider, dass es nicht passiert. Ich glaube, Wolfsburg wird sich leider noch rausretten, aus dem Grund, weil Wolfsburg halt, finde ich, individuell einfach gute Spieler hat.
Ohne Frage.
Aber irgendwie, also bessere Spieler hat zum Beispiel als St. Pauli, aber irgendwie klappt es da irgendwie bisher nicht und deshalb sieht es bisher sehr schlecht aus. Ich bin gespannt, was DK Hacking da machen wird, aber ich würde es mir auch wünschen, ehrlich gesagt, dass Wolfsburg schon runtergeht, weil und es wäre nächste Saison so geil, wenn zum Beispiel Schalke und Hannover aufsteigen, was sehr realistisch ist.
Und dafür Hertha?
Auch, für die beiden mute ich. Hertha würde ich natürlich auch wünschen, aber ich meine jetzt die Vereine, die wirklich ganz oben drin sind. Hertha kann, sage ich, vielleicht noch Relegation kommen.
Theoretisch, ja.
Würde ich mich sehr freuen. Aber ich sag Schalke hoffentlich schafft den Aufstieg und Hannover realistisch auch.
Mhm. Ist möglich. Auf jeden Fall, und vielleicht Elversberg auch, würde ich mich über alle freuen. Alright.
Ja, weiter geht's mit einem sehr spannenden Spiel. Freiburg gegen Leverkusen 3-3. Der SC Freiburg hat sich spät einen Punkt gegen Leverkusen erkämpft. Und der 3-3 Ausgleichstreffer in einem streckenweisen spektakulären Spiel fiel erst in der 86. Minute durch Matthias Ginter. Und dadurch baute Freiburg ja die ungeschlagene Serie im eigenen Stadion weiter aus. Die letzte Heimliga-Lage, weißt du, wann die war?
Haben sie dieses Jahr schon mal zu Hause verloren?
Nee.
In
der Bundesliga. Wann war die letzte Heimniederlage?
Dann sage ich dritter Spieltag oder so.
Erster Spieltag war die letzte Heimniederlage für SC Freiburg.
Ja, schon krass.
Können wir nochmal kurz auf die Ereignisse eingehen? In der 34. Minute schoss Vincenzo Grifo, der endlich mal wieder ein bisschen in Form kommt, das 1-0. 3 Minuten später konnte Cole Farnell treffen, glich da aus. Suzuki legte in der 43. Minute nach, 2-1. Und dann Grimaldo per Freistoß geführt wie immer.
Ja.
Mit dem 2-2 in der Nachspielzeit noch kurz vor Abpfiff. Hast du den Freistoß gesehen?
Ja, wo er anläuft, wissen alle schon, der ist drin.
Ja, also. Aber ich fand das auch so komisch. Ich weiß nicht, irgendein Freiburger wollte sich da auf die Linie stellen.
Treu. Und
war da so halb da. Er war nicht mal groß, der Freiburger.
Nee, Treu ist
der Kleinste. Ich sag, wäre er vielleicht komplett weggelegen, hätte vielleicht Atobulu da hinspringen können, so mäßig.
Atobulu hat ihn auch so angeguckt, so, Bruder, du hast mich jetzt schon ziemlich irritiert. So,
ja, das war eigentlich. So. Ja, zweite Hälfte ging weiter, Terrier 3-2 für Leverkusen. Leverkusen hatten das Spiel gedreht und dann, wie bereits erwähnt, Ginter mit dem 3-3 und Leverkusen liegt in der Bundesliga 13. hinter den Champions League Plätzen. Bleibt 8.
Ja, vielleicht ist das aber auch mal sowas, was die Leverkusener brauchen, dass die vielleicht jetzt mal nächste Saison nicht Champions League spielen, um nochmal irgendwie ein neues Feuer zu entfachen.
Vielleicht
mal
so wieder Europa League wäre vielleicht gut.
So, nicht, dass ich es denen gönnen würde. Ich finde Leverkusen eigentlich eine geile Truppe und ein geiles Team, aber mit der aktuellen Form.
Ja,
und
du hast andere besser.
Mannschaften, die
muss
besser
sind. Muss man ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
So, nächste Partie, nächster Patzer von einem Champions League Club. Also, spielen den Champions-League-Club, also nächste Saison, die da spielen wollen, nämlich VfB Stuttgart, 2-2 gegen Mainz. Mhm. Und Stuttgart hat diesmal den Ausgleichstreffer kurz vor Schluss gemacht. Lee erstmal mit dem 1-0 in der 39. Minute und dann ein quasi Doppelpack innerhalb von 2 Minuten. Demirovic und Undav, das Sturmduo da, also Undav wirklich mit einer Weltklasse-Saison. Eigentlich, wir müssen eigentlich auch nochmal über das DFB-Thema reden.
Ja.
Über Julians Nagelsmann-Interview. Darüber mussten wir eigentlich auch nochmal ein paar Worte merken. Können wir eigentlich nachdenken, können wir danach machen.
Okay.
Also Demirovic in der 76. Undav in der 77. Und dann in der Nachspielzeit Danny da Costa in der 91. Minute konnte den Ausgleich für Mainz sichern. Ein wichtiger Punkt in diesem Abstiegskampf, wo wirklich, wie bereits gesagt hast, wo es richtig, richtig eng ist.
Ja.
Und mit jeweils einem Punkt bleiben beide Mannschaften auf ihren Tabellenplätzen. Also Stuttgart bleibt Tabellenvierter und Mainz Tabellen 14.
Ja, ich glaube, beide hätten da gerne die 3 Punkte mitgenommen. Es war sehr, sehr, ein sehr hitziges Spiel. Und gerade da Costa, nachdem er jetzt auch ein, zwei Spiele rausrotiert ist, bewiesen, dass er in die Startelf gehört. Tor und Vorlage. Richtig gut gemacht.
Stuttgart spielt eigentlich so guten Fußball, aber manchmal, sie performen manchmal nicht gegen so Mannschaften, wo man das einfach eigentlich erwartet. So.
Für mich ist es einfach so dieses Prinzip, du hast vorne unfassbar viel Turbo. Du hast einen Demirovic und einen Undav, die komplett durchdrehen können. Ein Führich und ein Leveling, die jedem davon sprinten. Aber ich habe das Gefühl, die Stuttgarter schieben meistens zu weit nach vorne. Die wollen diesen Bayern-Dortmund-Handball-Fußball spielen und dafür sind sie eben hinten nicht sicher genug. Ein Jacquet zum Beispiel hat jetzt wieder gespielt. So, der ist individuell ohne Frage ein guter Spieler, aber hier und da fehlen die Absprachen und dann kassierst du halt auch eben mal bei einer Ecke oder so halt die Tore. Das ist halt,
Das ist, glaube ich, auch das Problem, dass da, vor allem in der Abwehr wird ja richtig viel rotiert. Richtig viel rotiert.
Auf jeden Fall.
Ein Hendrix wird da manchmal reingeworfen. Yates hast du und Jacques. Dann hast du natürlich die Stamm mit Mittelstädt und Chabot noch.
Alter, Kiel springt da auch noch manchmal rum.
Ja, also da wird ordentlich durchrotiert. Vielleicht leidet es darunter, aber wir wollen sich nicht beschweren. Stuttgart ist vierter Tabellenplatz.
Klar, keine Frage.
Das ist wirklich gar nicht so schlecht.
Und auch in der Europa League traue ich denen viel zu weiterhin. Ja.
Ja, Leipzig hat sein Heimspiel gegen Augsburg gewonnen mit knapp 2-1. Wusstest du, dass Augsburg vor dem Spiel punktgleich mit Bayern und Dortmund die Rückrundentabelle angeführt hat. Also die hatten alle 16 Punkte vor diesem Spieltag. Also Augsburg hat wirklich sehr, sehr gut gepunktet.
Das wusste ich so nicht. Ich wusste, dass sie so ein bisschen der Schreck der großen Vereine waren. Also unter anderem Bayern hat ja gegen sie verloren und ich glaube auch Leverkusen hat verloren. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, aber Leipzig hat es eben dann doch noch gedreht, ne?
In der ersten Hälfte war Augsburg noch mit einem Treffer von Robin Fellhauer in der 39. Minute in Führung gegangen. Und dann erst in der 76. Minute glich Diomande, wer auch sonst,
klar,
für die Leipziger aus. Und dabei blieb es auch nicht, denn Arthur Chavez hat mit einem Eigentor den Sieg für RB erzwungen.
Ja, also David Raum hat es erzwungen, mein David
Raum. Ja, dein David Raum hat es erzwungen, ja. Chavez war am Ende der es reingemacht hat.
Ich dachte kurz, es ist Kevin Schlotterbeck, weil die Kamera ging direkt auf ihn. Und das wäre bitter, weil der hat ja auch in dem Spiel, der zweite Innenverteidiger an dem Spieltag übrigens, der einen unfassbar schlechten Elfer geschossen hat. Im Vergleich zu Vuskovic ist er eben aber dann nicht reingegangen. Ja, ich frage mich, was das für ein Phänomen ist, dass jetzt plötzlich die ganzen Innenverteidiger die Elber schießen. Auch Querfeld zum Beispiel bei Union und so weiter.
Ja, Union, kommen wir ja noch zu, da hat ja nicht Querfeld geschossen, sondern Soki.
Nee, sogar. Köln, ne?
Köln meine ich, Köln, sorry. Köln. Ja. Ich glaube, können wir ja eigentlich ganz kurz reden, wenn wir schon dabei sind.
Ja.
Du kannst dich bestimmt auch an die Diskussion erinnern mit dem Vorstand von Union, wo er meinte, dass Querfeld so einen schlechten Elber geschossen hat. Und Querfeld dann meinte, er ist auch reingegangen.
Ja, so Querfeld meinte so mäßig, ich weiß nicht, ob der in seiner Karriere Elfer geschossen hat, aber so drin ist drin.
Ja. Und jetzt, er hat ja keinen danach verschossen, also es wurde automatisch so kommuniziert, dass wahrscheinlich jemand anders schießt.
I guess, ja.
Schon sehr krass. Also RB Leipzig ist damit weiterhin Tabellenfünfter und um punktgleich mit VfB Stuttgart und Augsburg bleibt auf dem 9. Tabellenplatz, was auch schon sehr gut ist. Und dann zum letzten Samstagnachmittagsspiel, Heidenheim gegen Hoffenheim, 2-4, was eine torreiche Partie. Die an sich relativ knapp klingt, aber ich habe das Spiel auch ein bisschen geguckt und Hoffenheim hat Heidenheim so dominiert eigentlich, hat am Ende so ein bisschen vom Gas runtergegangen. Heidenheim konnte nochmal ein bisschen nachlegen. 4-2 deutlich gewonnen. Prass hat doppelt getroffen, 26. und 45. Und zweite Hälfte, da kam Kerber. Ich glaube, der hat sein erstes Saisonspiel gemacht und direkt einen Doppelpack gemacht.
Aber der wurde nicht eingewechselt, oder? Der hat gestartet,
Er hat gestartet, ja. Aber er kam dann mit den Treffern.
Ach so, ja.
So meine ich das. 2 Treffer direkt, also ich weiß auch nicht, ich glaube, er ist auch sehr jung sogar. Also es ist.
Was ist der einzig andere Heidenheimer bis jetzt, der einen Doppelpack geschossen hat in dieser Saison?
Köller, oder?
Nee.
Einzig andere?
War gegen Dortmund. Sie haben trotzdem verloren.
Boah. Sag mir. Warte. Im Mittelfeld auch.
Aha.
Beck?
Nee.
Nicht Beck? Schöppner auch nicht, nee. Dorsch auch nicht. Nee.
Der einzige
der andere noch. Der eine, der noch fehlt, ich weiß es gar nicht.
Mit N?
Mit Nihus.
Nihus, ja. Richtig, ja. Beide random. Hätte man auch nicht gedacht, dass die beide dieses Jahr ein Doppelpack holen.
Hätte man beide nicht gedacht. Ja. Aslani hat wieder getroffen, Lemperle hat getroffen. Nach seinem, kam jetzt mal wieder zurück aus der Verletzung.
Ja.
Und 4-2 hat Hoffenheim gewonnen. Hoffenheim weiterhin einer der besten Teams, spielerisch in der Bundesliga und vom Ergebnis auch, dritter Platz. Und Hoffenheim setzt sich damit weiter auf den Champions-League-Plätzen fest. Und Heidenheim ist nun seit 12 Partien sieglos.
Ja, die werden runtergehen. Da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Selbst Mainka hat, glaube ich, in so einem Interview gesagt, die Hoffnung ist fast weg. Und das ist schon hart zu sagen am 26. Spieltag oder 25.
Spieltag. Ich glaube, auch in Heidenheim hat mittlerweile jeder realisiert, dass es runtergeht.
Aber das finde ich tough zu sagen, wenn du noch 10 Spieler hast, 30 Punkte theoretisch holen kannst.
Ich finde auch, Heidenheim hat auch so eine schlechte Transferpolitik gemacht. Also von den Transfers her. Die haben ihren Kader verschlechtert im Vergleich zur letzten Saison und das sieht man jetzt auch klar. Also Transfers haben nicht gewirkt.
Hm.
Ja, Samstagabend Spiel Köln gegen Dortmund. 2-1 hat Dortmund gewonnen. Spiel habe ich auch ein bisschen gesehen. Dortmund hat unfassbar unter ihrem Niveau gespielt, sage ich. Aber am Ende des Tages hat Dortmund die 3 Punkte geholt, darum geht's. Und Köln war sogar lange in Unterzahl. Simpson Posey hat nämlich eine rote Karte gesehen. Und zwar, ich glaube, kurz vor der ersten Halbzeit oder kurz nach der zweiten Halbzeit.
Mhm.
Gerassi hat endlich mal wieder, kommt ein bisschen wieder in Fahrt, hat getroffen zum 1-0.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit war es dann halt auch irgendwann zu viel. Maximilian Bayer hat dann auch noch das 2-0 gemacht. Geiles Tor übrigens. Ja.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, kann mich gerade nicht mehr dran
erinnern. Er geht so in den Strafraum und drückt so R1 und macht Kreis so mäßig. Er hat so einen schönen Schlenzer rechts ins Tor gemacht.
So wie Odyssee in der Champions League.
Mhm. Aber andere von der anderen Seite und näher am Tor ran. Ja.
Das 2-0, das 2-1 hat dann noch Kaminski gemacht, der auch mal wieder endlich zum Zug kam für die Kölner. Und auch trotz der 8 Minuten Nachspielzeit hat es leider nicht mehr gereicht für die Kölner für den Ausgleich. Dortmund freut sich auf jeden Fall, festigt sich weiter auf den zweiten Platz und nach 5 sieglosen Spielen in Folge steckt der FC weiterhin im Abstiegskampf fest.
Ja, also man dachte kurz oder zwischenzeitlich, die sind da raus, aber die sind mittendrin.
Wer auf jeden Fall Luft schnappen konnte im Abschiedskampf, ist weiterhin SV Werder Bremen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. In der letzten Podcast-Folge habe ich sogar gesagt, also das war noch vor dem Heidenheim-Spiel, als Bremen alle Spiele verloren hatte, dass Bremen jetzt wiederkommt und Bremen hat es geschafft. Gegen Heidenheim gewonnen, jetzt 4-1 gegen Union Berlin gewonnen. Daniel Thune und der SV Werder Bremen haben wieder ordentlich Luft geschnappt, sind glaube ich Tabellen 13. oder 14. Sind auf jeden Fall, haben auf jeden Fall ordentlich Luft geschnappt da unten.
Bremen ist gerade auf der 13, aber halt auch nur einen Punkt vor der Relegation. Ne? Also so richtig viel Luft ist da nicht zu schnappen.
Vor aber von 17. Platz erstmal, nach 2 Siegen in Folge auf jeden Fall sehr gut weggekommen.
Auf jeden Fall.
Und das, obwohl sie, sie haben endlich mal ein Spiel in Überzahl gewonnen. 90. Minute, sie waren da in der Überzahl. Und das erste Mal, dass Werder Saison in dieser Saison 2 Spiele in Folge gewonnen hat.
Mhm.
Und mit 25 Punkten steht das Team von Daniel Thune, der dem Werder Bremen seit Anfang Februar trainiert, nach seinem Sieg auf den 13. Tabellenplatz, und das trotz des Unentschiedens gegen Frankfurt von St. Pauli, die auf den Relegationsplatz gerutscht sind.
Mhm.
Und es war wirklich eine harte Partie, wir können darüber reden. War das für dich ein Elfer von Niklas Stark? Ich meine, hast du die Situation gesehen?
Leider nicht.
Er hat lange vor dem Strafraum gehalten ich weiß nicht, das Ziehen hat sich vielleicht ein bisschen zu lange gezogen und dann hat der Schiri aber auf Elfer entschieden.
Ich kann es nicht sagen, ich habe nur gesehen, dass er zur Halbzeit raus ist, also Stark. Ich weiß nicht genau, was da der Grund war, ob das jetzt leistungsmäßig war oder
ich glaube. Achso, Stefan, du meinst leider nicht. Meinst du, dass es für dich kein Elfer war? So?
Achso, nee, ich habe die Situation leider nicht gesehen.
Ah, okay.
Also ich kann es dir nicht sagen. Also wenn du sagst, es war vor dem Strafraum, dann glaube ich dir das mal.
Nee, es ist ja die Situation, ich beschreibe sie dir mal. Also das beginnt ja halt kurz vorm Strafraum, er zieht ihn und dann laufen die wirklich noch einige Meter, aber er hält ihn halt ein bisschen schon die ganze Zeit fest und dann irgendwann lässt er sich im
Strafraum fallen. Ja, dann ist es ist wahrscheinlich eher schon, kein Elfer.
Ja.
Ja. Also sagst du aber faul, war das
ein Foul? Es war auf jeden Fall ein Foul.
Okay.
Die Frage ist, ob es innerhalb oder außerhalb, wie man das wertet.
Ja, dann ist aber Quatsch, wenn er ihn die ganze Zeit hält, dass er dann, klar lässt er sich erst im Elferraum fallen, aber ja, I don't know.
Wie bereits erwähnt,
so, als wäre es keiner
gewesen. Hat der Köln dann den Strafstoß verwandelt, relativ okay, also relativ souverän, also wieder ein Verteidiger, der getroffen hat. Und nur eine Minute danach hat Andreas Schäfer rot gesehen. Hast du die rote hast du das Foulspiel gesehen?
Ich habe von dem ganzen Spiel nichts mitbekommen. Also doch, aber nicht gesehen live.
Also er war viel zu spät und der Fuß war schon relativ hoch. Und also es war nicht ganz, ganz hoch. Also es war jetzt nicht so hoch wie das Schlotterbeck Foul. Weißt du, gegen Sunnyjit?
Ja, weiß ich.
Aber es war schon ein starkes Foul. Also für mich war es eine vertretbare rote Karte, ehrlich gesagt.
Okay.
Es war auch gegen Jens Day. Und Oliver Demans hat dann nach einer Ecke ein Traumtor geschossen. Ein perfekter Schlenzer in den Winkel rein. Also wirklich perfekt.
Hättest du auch bekommen, die Punkte, ne? Eigentlich.
Ich habe mir Oliver Demann gekauft. Reden wir ja auch gleich drüber schnell. Hat wirklich ein Traumtor geschossen. Mhm. Jens Day, wirklich Bremens wahrscheinlich bester Scorer diese Saison, aber auch in den Saisons davor war er wirklich super konstant. Bremens, einer der Bremens bester Spieler, hat das 2-1 gemacht an Puertas, nach der Vorlage von Puertas. Dann Grö hat mal wieder getroffen und Patrice Čović hat zum 4-1 getroffen.
Nach später Einwechslung, ne?
Ja, sein erstes Bundesliga-Tor, 94. Minute, hat er das 4-1 gemacht.
Ja, sehr cool.
Und dann das letzte Spiel in diesem Spieltag, bisschen öde, Pauli, Frankfurt trennen sich 0-0. Es war wirklich ein, sehr lahmer, öder Kick, muss ich eher sagen. Es war ein sehr, sehr zähes Spiel und beide konnten so die wenigen Chancen, die sie hatten, nicht nutzen. Und für beide bringt dieser Punkt nicht wirklich viel. Also St. Pauli schon eher, aber für Frankfurt ist es halt schon ein heftiger Dämpfer, weil sie ja nach oben mitspielen wollen.
Ja.
Und die haben halt wirklich ihren Anschluss schon ein bisschen verloren, weil die haben jetzt den 7. Platz mit 35 Punkten und Leverkusen ist 6. Platz mit 44 Punkten. Das sind 9 Punkte Abstand. Also es sieht für Frankfurt nach Conference League aus, wenn überhaupt.
Ich meine, Frankfurt hat jetzt ein gutes Programm. Leverkusen muss unter anderem jetzt, glaube ich, gegen Bayern und Hoffenheim noch ran. Also das sind auf jeden Fall... Nee, Hoffenheim stimmt überhaupt nicht. Die spielen gegen Bayern und dann spielen die noch gegen Dortmund und auch noch gegen Leipzig und Stuttgart. Also Leverkusen hat noch ein ordentliches Programm vor sich. Frankfurt, da sieht es etwas besser aus, aber ja.
9 Punkte, das ist ein ordentlicher Puffer. Und Tordifferenz hat Frankfurt -1, Leverkusen +16. Das ist auch nochmal so eine Sache.
St. Pauli immerhin jetzt durch diesen einen Punkt 4 Punkte vor Tabellenplatz 17, also vor Wolfsburg. Punktgleich mit Mainz und Köln. Auf jeden Fall, genau, da deutlich wichtiger der Punkt gewesen als für die Frankfurter. Und damit haben wir den Spieltag, oder?
Damit haben wir den Spieltag und können jetzt auf unsere Kickbase-Saison eingehen. Wie war dein Spieltag,
Moritz? Mein Spieltag war nicht so gut.
Mein Spieltag war noch schlechter, aber fangen wir ja erstmal mit deinem an.
Ja, mein Spieltag war nicht so gut. Ich bin immer noch Erster in unserer Liga, aber ich muss sagen, gerade die letzten beiden Spieltage, die waren es einfach nicht. Ich bin mit 628 Punkten ausgegangen. Das ist wirklich miserabel. Unter anderem, weil halt mein Harry Kane nicht gespielt hat. Ich musste ihn trotzdem aufstellen, budget-wise. Und ich kann ja mal kurz meine Punkte durchgehen. David Raum, wie immer, Macher, 220 Rohpunkte. Dann habe ich einen Matcher, 118 Punkte. Habe ich auch mehr erwartet gegen Köln. Nübel, 104 Punkte, okay. So, dann mein Hamburger Torone Riga, mit dem bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, 77 Punkte. Dann, auf den Kauf bin ich sehr stolz, ich habe mir Ezekiel Banzuzi geholt, 500k-Spieler, schön 53 Punkte gemacht nach Einwechslung und jetzt sogar
stark,
laut Kickbase und Liga Insider auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Würde ich mir wünschen.
Würde ich mir wünschen, aber bezweifle ich ein bisschen.
Ja, kann sein. Ich meine, Kickbase sieht ihn in der Startelf, Liga Insider sieht ihn als Alternative. Dafür würde dann entweder Gruda oder Nusa rausgehen. Aber mal gucken, kann auch sein, dass er weiterhin erstmal Einwechseloption ist, aber für 500k momentan auf jeden Fall richtig gut. So, und dann die mit in größte Enttäuschung am Wochenende, natürlich nach Kane-Ausfall, mein Kali Moendo, von dem habe ich mir deutlich mehr erwartet gegen St. Pauli, du von deinem Burkhardt wahrscheinlich auch. Also 51 Punkte, 0-0, ist auf jeden Fall enttäuschend. Sander hatte ich aufgestellt, den habe ich mir aber vor allem für die kommenden Partien geholt, also St. Pauli, Köln und Heidenheim, hat gegen die München halt 13 Punkte gemacht, Dude, machst du nichts. Und dann mein Kane 0 Punkte, Schimmer hatte ich aufgestellt, -8 Punkte und keins von den Kölnern hatte ich einfach mal reingeworfen, 500k-Spieler, Lückenfüller, 0 Punkte, dementsprechend sehr mau, keine einzige Torbeteiligung dieses Wochenende.
Ja, wie gesagt, bei mir, ich habe leider den Spieltag verpasst, einen Spieler zu verkaufen, ich hatte aber bereits richtig aufgestellt, ich hätte an sich, ich glaube 850 Punkte waren es am Ende gehabt. Bei mir hat vor allem Demann gut performt, 277 Punkte nach seinem Treffer. Diaz, 245 Punkte und dann halt Kwanza, Zufall, Ramay haben alle so um die 50 bis 100 Punkte gehabt. Und dann ging es auch bergab mit Burkhardt, Ribeiro, Reasson, alle nicht gut gepunktet. Maloney hat gar nicht gespielt, Palacios kam nur von der Bank, hat Minuspunkte geholt. Und Jens hat einen Elber verschuldet und -27 Punkte gehabt. Wir können jetzt nochmal, ich bin jetzt vom zweiten Tabellenplatz auf Tabellenplatz 5 abgerückt, nachdem ich 2 Spieltage vergessen habe jetzt in der letzten Zeit. Moritz ist noch Erster dadurch. Hätte ich beide Spieltage nicht vergessen, wäre ich auf dem ersten Platz, aber so ist es nicht. Moritz hat noch einen Vorsprung von knapp 150 Punkten auf den zweiten, auf unseren zweiten.
Es ist unfassbar eng.
Und ich habe 1300 Punkte Abstand auf Moritz jetzt dadurch, weil ich ordentlich vergessen habe. Unsere Teams sehen wie folgt aus. Ich fange mal mit meinem Team an. Ich habe Ramay im Tor mir jetzt geholt. Ich habe leider Damen verkauft.
Von mir hast du den geholt. Ja.
Der sinkt aus irgendeinem Grund die ganze Zeit. Er ist unter 5 Millionen gerade wert.
Ramay sinkt?
Aber nehme ich auf jeden Fall mit. Er ist absoluter Stammspieler. Also ist okay. In der Abwehr hat sich einiges getan. Ich habe mir Demann geholt, wie gesagt, Kwanza, Reason und Zufall, wie jetzt im letzten Spieltag. Die Abwehr, da wird sich auch nichts verändern. Im Mittelfeld habe ich mir weiterhin Palacios, habe ich mir ergattert. Ich hoffe, dass er sich mal da durchsetzt gegen Fernandes. Aber das Problem ist, er rotiert wahrscheinlich. Er spielt jetzt wahrscheinlich auch gegen Arsenal in der Champions League.
Ja,
aber an sich wäre er vor Fernandes gesetzt. Dann habe ich mir noch Lünen geholt bei Bremen. Ich glaube, Bremen kommt jetzt ein bisschen mehr am Pfad. Ist jetzt leider ein bisschen angeschlagen, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass er spielt.
Eigentlich schon.
Und 5er-K-Spieler Buanani. Mal gucken, ob er mal irgendwann wieder Einsatzzeiten kommt. Dann im Sturm weiterhin Diaz, Burkhardt und Ribeiro. Überlege ich auch noch, ihn zu verkaufen, weil ich glaube, jetzt war seine gute Zeit, wo ich ihn hatte, wo er 2 Treffer in Folge gemacht hat, vorbei. Weil jetzt kommt nämlich Dortmund, Stuttgart und dann in naher Zeit auch Hoffenheim und Leverkusen stehen vor der Tür und Frankfurt auch noch. Also Augsburg hat auch ein sehr hartes Programm.
Ist aber schon auf jeden Fall ein sehr solides Team, ja,
kann man ja sagen.
Dann mache ich weiter.
Kannst weitermachen. Ich kann auch sagen, ich habe Haidari und Andrich, aber die werden wahrscheinlich beide auch gekauft. Ich habe die für den Marktwert bekommen, aber halten werde ich die wahrscheinlich nicht.
Mhm. Bei mir in der Kiste Nübel, bester Kickbase-Keeper momentan, werde ich weiterhin halten, macht für mich die ganze Saison, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Dann in der Abwehr habe ich mir neu geholt und da freue ich mich drauf, den jetzt gegen die Heidenheimer direkt mal aufzustellen, und zwar Brown. Habe ich sehr günstig bekommen, bin gerade noch so 500k im Minus, aber auf jeden Fall interessant, macht seit Spieltag 21 super Punkte, mhm, und jetzt, wie gesagt, super Programm. Heidenheim, Mainz, Köln, Wolfsburg, 4 Spiele, wo ich Bock auf ihn habe. Dann, weiter in der Abwehr habe ich noch Torunariga, Riga, den ich jetzt auch zu Hause gegen die Kölner nicht schlecht finde, sinkt auch, warum auch immer. Weiß ich jetzt nicht ganz, aber ist sicher gesetzt und macht sehr solide Punkte. Und Raum, mein absoluter Goat. Mm. Also die drei sind richtig gut. Und dann habe ich mir jetzt noch frisch geholt Mikkel Bronsis, finde ich auch einen geilen Kauf, weil der Mann ist ein unfassbar günstiger Starter. Bei 2,6 Millionen ist er gerade, ich habe ihn für 3,6 geholt. Ist momentan sicher gesetzt, weil Capaldo weiterhin ausfällt unter anderem. Und wer hat nochmal rechts sonst die Schiene gemacht? Gorolaisch will ihn nicht, sondern noch...
Jatta auch noch.
Jatta, genau. Jatta fehlt ja auch momentan. Mikkel Bronsis punktet sehr, sehr solide. Hat schon 3 Vorlagen diese Saison. Ne, 2 Vorlagen. Also gegen die Kölner auch nicht schlecht. Und dann im Mittelfeld habe ich einen Matcher, Banzuzzi als Lückenfüller und Sander. Mhm. Sander finde ich jetzt interessant für die nächsten Spiele. Ich habe einen 4-3-3 übrigens. Und mein Sturm sind Kane und Kalimuendo. Sieht erstmal geil aus, aber sollen sich jetzt beide mal dieses Wochenende gerne zusammenreißen. Und noch ein Lückenfüller, Schimmer. 500k-Spieler, der Joker der Liga. Ich hoffe mal, dass er für mich auch mal eine Kiste macht.
Sehr interessant.
Ja.
Also du hast wirklich ein gutes Team. Kannst du Matcher und Brown behalten?
Genau,
weil ich weiß auch, du hattest mich nämlich gefragt.
Ja, ja, dann bin
wen
ich.
Wen würde ich eher behalten?
Ja, ich bin da gerade noch so ein bisschen am Rechnen. Also ich könnte theoretisch beide halten. Also Matcher und Brown beide halten. Dann müsste ich aber wahrscheinlich Sander und oder Torin Riga beide abgeben. Dann hätte ich weniger Starter insgesamt. Also ich bin gerade noch so ein bisschen an Hin- und Her-Rechnen. Wenn ich einen Matcher abgebe, habe ich noch knapp 7 Millionen über, könnte mir noch einen Starter ranholen. Also ich bin noch so gerade hier und da ein bisschen am Machen. Wir posten euch unsere Teams am Freitagabend, genau, in der Instagram-Story. Einfach all jubel, gerne mal vorbeischauen. Kommen in der Zukunft auch mal wieder Reels und so, weil wir planen ja weiterhin, hoffentlich klappt das irgendwann demnächst, irgendwann auch mit Kamera hier zu switchen, genau, also einen Videopodcast parallel zu machen. Ich glaube, das wäre für euch auch ganz cool und für die Reels und dementsprechend auch deutlich interessanter.
Ja. So, das war mit unserem Spielplatz Kickbase-Rückblick. Ich habe für dich noch eine kleine andere Sache.
Mhm.
Nämlich in den letzten Folgen hast du immer die Sommertransfers oder auch Wintertransfers per Schulnoten bewertet, von 1 bis 6. 1 ist sehr gut, 6 ist natürlich sehr schlecht. Die letzten Vereine, die du gemacht hast, waren alle, du hast bereits Hamburg gemacht, Dortmund, Bremen, Leipzig, Union, Freiburg. Wenn ihr euch das anhören wollt, hört gerne auch in die letzten Folgen herein.
Mhm.
Dieses Mal habe ich die 3 andere Vereine natürlich vorgestellt und wir fangen mal an mit den ersten FC Köln, und zwar Raff Vandenberg, 21 Jahre alt, ist für 8 Millionen zu Köln gewechselt.
Habe ich viel mehr erwartet, kriegt von mir eine 3.
Von denen eine 3, okay. Isak Johannessen ist von Düsseldorf gekommen für 5,5 Millionen.
Habe ich viel mehr erwartet, kriegt von mir eine 4.
Okay, dann Ragnar Ache. Vom Kaiserslautern gekommen für nur 4,5 Millionen.
Ja, geiler Typ. Auch wenn er jetzt leider hier und da immer angeschlagen ist, das war auch immer bei Kaiserslautern so eine Thematik. Eine 2 plus. Macht das ordentlich und hat das Tor der Saison bis jetzt schon geschossen mit dem Verrückzieher.
Sebastian Sebulonsen, 25 Jahre alt, vom Brøndby gekommen für 2,5 Millionen. Der Rechtsverteidiger.
Ist ja an sich sicher gesetzt. Stimmt das?
Ja.
Oder hat er die letzten Spiele nicht mehr gezockt?
Doch, ne? Er ist gesetzt, ja.
Ja, nicht unbedingt ein auffälliger Spieler, aber macht seinen Job solide, kriegt von mir eine 3+.
Dann Marius Bülthamer, 32 Jahre alt, hat gefühlt überall mal gespielt, für 1 Million aus Hoffenheim gekommen.
Super Saisonstart, mittlerweile kaum noch relevant, beziehungsweise kriegt halt seine Einwechslungen. eine, wie viel, für wie viel?
Eine Million.
Eine Million, dann kriegt er eine 2 minus.
Tom Kraus von Mainz 05 für 500.000 ausgeliehen.
Ja, der gefällt mir gut. Der gefällt mir gut. Das ist ein Kämpfer. Ich find's geil. Das war, glaube ich, bei Bochum, als er dahin gegangen ist zur Leihe. Da hat er auch gesagt, ey, ich mache hier keine Pause, bis ich in der Startelf feststehe. Also der Mann bringt die Mentalität mit, das gleiche auch nach Köln. Und ich finde, auch wenn er nicht so auffällig spielt, ist er ein guter Anker da drin. Teilweise im Mittelfeld, teilweise auch in der Abwehr. Eine 2 plus macht das sehr gut, finde ich.
Dann haben wir Cenk Özkacar von Valencia geliehen, 225.000 Leihgebühr.
Vom Krasniok wird immer gesagt, das ist irgendwie ein krasser Kämpfer und so und das ist auch auf dem Platz okay, aber gerade auch gegen Dortmund fand ich ihn echt schwach, also nicht überzeugend, 3 minus.
Dann Simpson Pussell, jetzt frisch gewechselt, 20 Jahre alt, von Manchester City geliehen. Ja, Transfersumme weiß ich jetzt nicht.
Soll, ich irgendwie, nicht soll der Abwehrchef sein, ist verletzt oder rote Karte durchgehend, an sich guter Zweikampfführer, so ist nicht, aber bis jetzt hat er sich nicht mehr als eine 3 verdient.
Wir haben noch 3 Spieler bei Köln. Christopher Lund ist auch geliehen worden. Summe unbekannt.
Auch wenn er dieses eine Horrorspiel hatte, wo er 2 Elfer verursacht hat, gefällt er mir sehr gut, ist eine 2.
Und Jakob Kaminski von Wolfsburg geliehen.
Das ist natürlich eine 1 plus. Also das war ein perfekter Fit für die Kölner und der macht weiterhin unfassbare Arbeit da. Ja.
Es ist kein Transfer, aber er ist von seiner Leihe zurückgekehrt. Said El Mala.
Said El Mala, wo waren der hin geliehen?
Der war bei Viktoria Köln, dritte Liga.
Ah, stimmt.
Crazy. Von Köln nach Viktoria Köln geliehen und jetzt ist er wieder zurück bei Köln.
Ja, eine 1. 1 minus vielleicht, aber der macht das schon überragend.
Ich sag, El Mala ist eine 1 und man muss ja vorstellen, er ist der beste Einwechselspieler der Bundesliga. Weil keiner hat so viel Impact diese Saison wie Said El Mala.
Was mit Patrick Schimmer?
mit seinen 3 Toren, 4 Toren. Vielleicht, vielleicht.
Ey, Schimmer hat 5 Tore.
Schimmer hat 5 Tore? Ja. Nach Einwechslung, gar nicht so schlecht. Ja. Ja, und was würdest du Köln insgesamt, die ganze Transferpolitik oder die ganzen Transfers von Köln, was würdest du Köln insgesamt geben
als Verein? Ich glaube, wenn ich alles zusammen jetzt rechnen würde, dann würde ich ungefähr durchschnittlich bei so einer 3 plus landen.
Okay.
Und das ist für mich auch fair. Die haben das auch ordentlich fair als Aufsteiger gemacht.
Ja.
Das ist haben ordentlich gerade gemacht. Ache fand ich einen geilen Transfer. Wenn der fit bleibt, ist das ein guter Mann.
Gehen wir weiter zum Heidenheim. Vielleicht ein möglicher Absteiger. Da gibt es auch nicht so viel. Ja. Christian Conte ist für einen Braunschweig gekommen für 1,5 Millionen. Ist auch erst neulich passiert, glaube ich, im Winter.
Ja, ich finde es geil, dass er jetzt mit seinem Bruder zockt. Ich fand es auch lustig. Die haben, glaube ich, vor letzten Spieltag oder letzten Spieltag haben sie diese Bruder-Einwechslung gehabt. Ja, also beide kamen gleichzeitig auf den Platz. Das ist geil. Ich freue mich sehr für die beiden, dass sie da irgendwie zusammen zocken können. Aber habe bis jetzt, glaube ich,
1,5 Millionen.
Keine Leistung. Ich habe jetzt keine Torbeteiligung. Ich glaube, die letzten waren alle von Sirlot. Ich weiß nicht.
Ich meine auch. Er hatte jetzt diesen Spieler ein Abseits-Tor geschossen, meine ich.
Ja, hat nicht gezählt, bei Braunschweig, guter Kicker. Bis jetzt bei Heidenheim noch nicht hundertprozentig angekommen. Eine 4 plus.
Okay. Dann haben wir Ehren Dingschi von Freiburg geliehen. Ja,
finde ich super. Direkt da angekommen, direkt Hoffnungsträger gewesen. Oder ist es noch irgendwie endlich auch eher mal wieder Zeit zu zocken und zu scoren? Eine 1 minus einfach für den Transfer selbst.
Okay. Dann Leonidas Stergiou von Stuttgart geliehen.
Gefällt mir sehr gut eigentlich, aber ist halt die ganze Zeit nicht fit. Das ist halt hart. An sich aber eine super Idee gewesen, den zu holen. Das heißt, für die Idee, sage ich mal, eine 1 minus, eine 1. Mhm. Aber für den Transfer, einfach weil er die ganze Zeit nicht fit ist, nur eine 3 bis jetzt.
Finde ich fair. Dann haben wir noch Hannes Behrens von Hoffenheim auch geliehen.
Ja, super Zocker. Hat ja auch irgendwie 2 Vorlagen am letzten Spieltag, glaube ich, geholt gegen Hoffenheim.
Genau.
Hat beide Male. Nee, das stimmt nicht.
Ich glaube, er hat mindestens eine Vorlage geholt.
Auf jeden Fall zockt er gut und spielt durch und ist gesetzt und ist auch eine gute Leihe für ihn. Ist eine 1.
Pacaradas von Köln gekommen.
Ja, eine 6. Er hatte, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat schon ein Spiel gemacht, aber ja, nicht einen großen Impact gehabt. Dann Ibrahimovic ist von Bayern geliehen.
Ja, gute Leihe für die. Auch wenn er lange kein Tor geschossen hat, bis jetzt endlich seinen Elfer da gemacht hat, ist er ein wichtiger Spieler. Kann rechts und links spielen, ist eine 2 plus.
Ramay haben wir noch, Torwart,
auch geliehen. Ja, ich hätte ehrlich gesagt eher an Müller festgehalten. Kevin Müller, also klar, Ramay ist jünger und athletischer und bringt wahrscheinlich so ein bisschen mehr Dynamik mit, aber Kevin Müller war nicht schlecht und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Von mir aus eine 2 oder eine 3, aber jetzt nicht eine großartige Saison von ihm.
Dann Leihrückkehrer Mikkel Kaufmann von Karlsruhe zurückgekommen.
Ja, null Relevanz. Ist ja eine 5, keine Ahnung.
Ja, das waren nämlich alle Transfers und du hast also jetzt, wo ich das auch sehe auf dem Papier, die meisten Transfers, die sie geholt haben, die waren ja an sich gar nicht so schlecht, aber es war irgendwie qualitativ trotzdem zu wenig.
Ja, weil, oder sie sind nicht fit oder es passt irgendwie nicht, ja.
Genau, weil die haben Sensa, einer der besten Spieler von denen, haben die verloren an Southampton, die haben Kevin Müller verloren, die haben einen Paul Wanner verloren, einen Kretzig, also da ist ordentlich Qualität abgegangen. Was würdest du Heidenheim insgesamt angeben?
Eine 4-.
4-? Obwohl du gerade so
gut. Obwohl, Dingchi fand ich gut, ja. Ich fand Sterji die Idee gut und ich fand Ibrahimovic gut, stimmt. Ich sage, dann muss ich auf eine 3 hochgehen.
Okay, ja. Dann 3 an sich für die Transfers, die sich getätigt haben, aber da fehlt trotzdem noch viel mehr am Kader, so mäßig, was man hätte machen können. Dann haben wir noch, letzter Verein, Bayer 04 Leverkusen. Da gab es auch an sich ein bisschen was. Aha. Fangen wir mal an mit Jarrell Kwanza, 22 Jahre alt, für 35 Millionen von Liverpool gewonnen.
Das Einzige, was ich an dem ganzen Transfer schade finde, sieht man auch vor allem jetzt, weil er wirklich gut spielt in der Rückrunde, dass man ihm nicht von Anfang an dieses Vertrauen gegeben hat, sicher gesetzt zu sein.
Sehe ich auch so.
An sich aber ein Top-Transfer, auch schon 4 Tore, glaube ich, diese Saison, ist eine 1. Mhm. Macht das 1. Super.
Okay.
Also ich finde ihn auch deutlich besser als Kusunu und als Hinkapje.
Dann haben wir Malik Tillmann.
Obwohl, Hinkapje ist schwierig, aber
Hinkapje,
mindestens gleich gut, finde ich. Also machen das auch
selbst.
Das
Malik Tillmann, 23 Jahre alt, für 35 Millionen gekommen vom PSV Eindhoven.
Malik Tillmann, ja, wenn er fit ist. Ne? Auch leider anfälliger Spieler, aber wenn er fit ist, macht er super. 2+.
2+. 2+.
Sagst du schlechter? Du kannst ja auch gerne mal immer sagen.
Ja, also ich sag, also du musst ja nicht nur bewerten, wenn er fit ist, weil es kommt ja auf die Leistung an, die er bisher gemacht hat. Und da, finde ich, fehlt es schon. Ich würde sagen, für den Preis auch noch. Es ist ja natürlich ein Investment. Ich würde sagen, er ist eine 3+. Okay. Also, er ist nicht der Spieler.
Vielleicht können wir uns auf eine 2- eignen.
Vielleicht kann man uns auf eine 2- eignen, ja. Dann Elise Benzeguir für 32 Millionen gekommen von AS Monaco.
Ja, der spielt ja gar nicht mehr, oder?
Er ist oft verletzt auch.
Ja. Okay, keine Ahnung. Ich weiß, er hat 1-2 gute Spiele gemacht, aber.
Ja, genau.
Ja, was war der Preis?
32 Millionen.
32 Millionen? Ja, genau. Wow, das ist eine 5. Das ist sehr verrückt.
Dann Ezequiel Fernandes ist aus der Saudi League gekommen, meine ich, für 25 Millionen.
Viel zu teuer. Bist du dir sicher?
Ja.
Ja, dann auch eine. Obwohl, er hatte. Warum lachst du?
Wie du nachfragst, weil er so teuer
ist. Ja, 25 Millionen.
Nicht glauben kannst.
Ja, das ist da kriegst du schon einige andere Spieler für. Oder hättest früher einige andere für bekommen. Ja, keine Ahnung. Also, der hat eine Zeit lang sich gut da bewiesen und hat das ordentlich gemacht neben Garcia. Während Palacios verletzt war, aber man merkt, er wird jetzt sofort wieder rausrotieren. Eine 3.
Ja, würde ich sagen, kann 3+. Man machen. Dann Loic Baydé ist für 25 Millionen gekommen. Also Leverkusen hat wirklich auch ordentlich Geld ausgegeben.
Ja, ist nicht mehr gesetzt. Es hat eine gute Hinrunde gespielt. Mhm. Jetzt ist er nicht mehr gesetzt, weil Kwanza, Andrich und Tabsoba das machen. Wie viel hat er gekostet?
25 Millionen.
Die haben so viel Geld ausgegeben. Mhm. Stimmt, von Sevilla kann man, ne?
Ja, genau.
Schwer, gute Hinrunde, richtig gute Hinrunde. Auch Champions League okay gespielt. 2-, 3+, so.
Hätte ich auch gesagt. Dann Ibrahim Mazar von der Hertha
1+, gekommen, bester Spieler der Welt.
Für 12 Millionen.
Traurig, wir vermissen ihn bei der Hertha, werde ihn gut gebrauchen können. Cuisance ist ordentlich, aber Mazar hat mir nochmal besser gefallen. I don't know, für die Leverkusen, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, er ist obviously nicht der Lückenfüller für Wirtz, aber er ist mit seiner Leistung ganz oben mit dabei in der Startelf und deswegen kriegt er trotzdem von mir eine 2+.
Hätte ich auch gesagt. Irgendwie so ein 2 hätte ich hingegeben. Dann haben wir Mark Flecken, Torwart, für 11 Millionen von Brentford gekommen.
Jetzt verletzt. Blaswig macht das, finde ich, fast sogar besser. Also ich fand beide geil. Ich finde es gut, dass jetzt auch ein Konkurrenzkampf entsteht. Mhm. Trotzdem mit 2. Ich fand es geil, dass wir ihn wieder in der Bundesliga haben.
Dann haben wir direkt Blaswig. Für 2 Millionen gekommen.
Ja, finde ich einen richtig guten Transfer als einen zweiten Keeper. Ich finde es immer noch verrückt, dass sie sich auch noch Omlin geholt
haben. Ja, jetzt haben die 3 Keeper, die rein theoretisch so vielleicht Starter spielen könnten in der Bundesliga.
I don't know. Ja, lass mich wirklich, gefällt mir gut und für 2 Millionen ist das auch sehr, sehr vertretbar. Ist eine 2 auch.
Dann Ernest Poku für 10 Millionen aus der Niederlande gekommen.
Okay, der Preis sogar dafür, dass er echt ein krasses Talent ist. Lässt ein bisschen zu viel liegen, aber an sich, wenn er heiß ist, dann macht er das ordentlich. Ich gebe die ganze Zeit eine 2, aber ich gebe jetzt nochmal eine 2.
Ja, muss ich auch sagen. So 2- gegeben. Dann Christian Kofane für 5,25 Millionen, ich glaube, aus Kamerun irgendwo gekommen.
Ja, ist ein gutes Scouting gewesen.
Tut mir leid, 2. spanische Liga war das.
Ah, okay.
Ja.
Ist ein gutes Scouting gewesen. Ich meine, das ist ein sehr, sehr talentierter junger Spieler. Hat halt Schick vor der Nase, aber jetzt, wo Schick fehlt, hat er jetzt auch schon wieder 1-2 gute Spiele gemacht. Spielt auch gerade gegen Arsenal. Noch steht es 0-0. Und für 5 Millionen ist das auch okay. Also vielleicht ein bisschen teuer dafür, dass er aus der zweiten Liga kommt, aus Spanien. Aber
für seine Leistung sage ich absolut
2+.
Guter Kauf.
Guter Backup oder eben auch neben Schick.
Und vor allem, er trifft ja auch ab und zu so.
Ja.
Das Einzige, was bei ihm fehlt, ist vielleicht so wirklich dieser letzte Schritt, die letzte Konstanz vom Tor. Er könnte viel mehr Tore machen, aber für 18 Jahre muss man ihn auch zurechnen, macht das völlig solide. Dann haben wir noch drei Spieler. Tim Oermann können wir schnell machen.
Leihabbruch. War ja direkt verliehen, jetzt zurückgeholt.
Glaub, kein Spiel gemacht.
Er hat ein paar Minuten. Ja, weiß ich nicht. Also bei Bochum ist er, hat er mir sehr gut gefallen. Ich kann es, ich sag ehrlich, ich kann es bis jetzt nicht bewerten, weil er hat ja nichts zeigen können.
Wer ist denn nochmal dafür weggegangen? Wer war das nochmal? Weißt du das? Ich glaube.
Für Oermann?
Ja. Die haben ja zurückgeholt, weil einer gegangen ist oder weil einer verletzt worden? Ich glaube, einer war
verletzt. Ich glaube, weil Arthur sich verletzt hat.
Okay, die letzten zwei Spieler, Axel Tapé für Ablösefrei gekommen von PSG.
Ja, guter Mann. Kann man so holen, junges Talent.
17 Jahre alt.
Ja, aber wenn er spielt, okay, 3.
Ja, und der letzte, Lucas Vázquez von Real Madrid, ablösefrei gekommen.
Eigentlich ein Banger-Transfer, aber leider viel angeschlagen. Wenn er spielt, solide 3 auch.
Okay.
Ja.
Und was würdest du Leverkusen insgesamt geben? Naja. Warte, ich kann dir mal sagen, Leverkusen jetzt einfach nur so gesehen, hast ja mitbekommen, die haben 199 Millionen ausgegeben, aber die haben 231 Millionen eingenommen mit Transfers nur.
Ja, Wirtz unter anderem war.
Wirtz, von Pong, Atli,
Hinkapier auch, ne?
Chaka.
Hinkapier meinte ich.
Hinkapier auch noch.
Ja.
Aber das, ich glaube, die ist noch nicht mit eingegriffen, weil es war erst eine Leihe bei Hinkapier und dann greift eine Kaufpflicht oder Kaufoption für 50 Millionen oder 60 Millionen, meine ich.
Mann, also das Ding ist halt individuell, muss man fast sagen, die haben eine 1 hingelegt, weil die haben richtig geile Spieler rangeholt. Aber es hat vor allem am Anfang nicht so geil geklappt und das hätte man auch mit einbeziehen
müssen. Die haben halt hauptsächlich nur Spieler geholt mit so Perspektive, der bereits so ein richtig etablierter...
Außer Vázquez und der ist halt durchgehend angeschlagen. Und deswegen sag ich, muss ich den, ne?
Was? Nee, ja, und außer Vázquez, ja.
Und deswegen muss ich sagen, die kriegen von mir eine 2-, weil man hätte auch auf diese Saison schon managen müssen. Oder mehr auf diese akute Situation managen müssen.
Das waren die drei Teams, die wir heute jetzt bewertet haben per Schulnoten. Leverkusen, Köln und Heidenheim.
Und damit gehen wir jetzt nach einer Stunde in die Spieltagsvorschau rein. Wir haben euch wie immer drei Go-To-Teams mitgebracht jeweils, auf die ihr vor allem in Kickbase setzen solltet, weil sie am Spieltag die meisten Punkte holen werden. Ich bin gespannt. Für mich waren sie dieses Wochenende recht eindeutig, aber ich muss mal gucken, ob wir wieder alle drei gleich haben. Ich fange an. Mein erstes Go-To-Team ist klar zu Hause gegen Tabellenplatz 17, gegen schwache Wölfe Hoffenheim.
Stimme ich dir genauso zu. Also ich glaube, Hoffenheim wird ein gutes Spiel machen. Ich bin gespannt, aber wie Dieter Heckings Debüt wird. Also kann sein, dass er vielleicht noch...
Ja, Trainerwechsel-Effekt nicht unterschätzen, ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe auch Hoffenheim.
Zweites Go-To-Team bei mir ist Frankfurt. Man spielt gegen Heidenheim, man muss sie nennen. Auch wenn sie gegen St. Pauli echt ein lasches Spiel gemacht haben. Die Gegner von Heidenheim führt nichts dran vorbei. Hast du sie nicht dabei?
Ich habe tatsächlich nicht Frankfurt aufgeschrieben.
Das ist verrückt.
Weil Frankfurt, das ist ja, sieht man ja Frankfurt in dieser Saison, die sind so unkonstant. Letztes Spiel auch gegen St. Pauli 0-0. Also offensiv, so wie
defensiv. Zu Hause,
so anfällig, ja.
Frankfurt gegen Heidenheim, boah, okay, krass.
Ich sag nicht Go-To-Team. Ich sag nicht, dass sie verlieren werden. Wir tippen ja später die Ergebnisse, aber ich sag nicht, dass sie ein Go-To-Team sind.
Okay,
ich habe Bayern München als Go-To-Team genommen, gegen Leverkusen, auswärts. Natürlich mit Ulreich im Tor, mit ein paar Verletzungen kann es vielleicht schwierig werden, aber ich glaube, Bayern ist gerade richtig gut in Fahrt, hat man gegen Atalanta gesehen. Und ich glaube, die müssen jetzt auch nicht für das Rückspiel nochmal schonen, so mäßig. Also Bayern wird da nochmal ordentlich ein paar Punkte sammeln.
Ja, ich hab Bayern nicht dabei, auch wenn sie auch, glaube ich, gut gewinnen werden. Ich habe die heimstarke Mannschaft, die gegen eine auswärts schwache Mannschaft spielt, und zwar Freiburg zu Hause gegen Union.
Habe ich genauso. Ich habe auch Freiburg als drittes Go-To-Team. Hast du bereits gut erklärt. Ich glaube, Freiburg wird da nochmal ordentlich Punkte sammeln.
Das heißt, ich habe Frankfurt drin, du Bayern, ansonsten Hoffenheim und Freiburg sind die Go-To-Teams für dieses Wochenende. Hast du einen Hot-Tag mitgebracht für diese Woche?
Ich habe einen Hot-Tag mitgemacht. Ich sage nochmal den Hot-Tag von 2 Wochen, jetzt ein bisschen her. Justin und Jimmer schießt Bremen zum Sieg. War nicht ganz der Fall. Er hat nicht Bremen zum Sieg geschossen, aber Bremen hat immerhin gewonnen. Ja. So muss man es aussehen. Mein Hot-Tag der Woche ist...
Für diese Woche jetzt.
Für diese Woche. Köln verliert gegen den HSV und Köln... entlässt Kwasniok.
Boah, was? Okay, krass.
Und Sven Ulreich macht das Spiel seiner Karriere.
Okay, geil.
So ein bisschen, so ein kleiner Hot-Tag.
Okay.
Lauwarm. Weil Ulreich gegen Rolf ist 2.0, dass das nochmal irgendwie auf meiner Bingo-Karte steht, hätte ich nicht gedacht.
Lustig, ja, nicht schlecht.
Deine Hot-Tags?
Mein Hot-Tag, ein Hot-Tag, ja. Und zwar das Spiel Stuttgart gegen Leipzig. Dort fallen mindestens 6 Tore, sage ich.
Stuttgart
also das wird
Leipzig.
Ein Offensivspektakel, glaube ich. Beide Mannschaften heiß auf diese Punkte und gerade offensiv sind die halt einfach beide absolute Raketen. Und ich glaube, Diomande, Leveling, Undav, keine Ahnung, Nusa, Romelu, die werden alle eine gute Zeit haben.
Moritz, hast du Lückenfüller mitgebracht?
Ich habe Lückenfüller mitgebracht. Und zwar so einige, aber wenn ihr wirklich alle Lückenfüller für dieses Wochenende hören wollt, dann schaut gerne ins YouTube-Video rein. Dort sind keine Ahnung, wie viele Lückenfüller drin. Lückenfüller heißt Spieler in Kickbase unter 10 Millionen, die am Wochenende geile Punkte holen werden. Unter anderem dieses Wochenende dabei, den bereits angesprochenen Sven Ulreich wird spielen bei den Münchnern. 500k-Spieler. Neuer fällt aus wegen weiterem nochmal Faserriss in der Wade und Urbich hat, glaube ich, Sehstörungen, nachdem er irgendwie
eine Gehirnerschütterung.
Oder eine Gehirnerschütterung und dementsprechend, ja, auf jeden Fall kaufen, aufstellen, sollte sicher spielen. Freitagabend, ihr könnt die Aufstellung einsehen, super sexy, aber gerade Sander für knapp 8 Millionen und Moja ist, glaube ich, gerade zwischen 2 und 3 Millionen. Super interessante Starter, wenn die beiden spielen, super Punktepotenzial zu Hause gegen St. Pauli. Auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, die Hamburger gewinnen das, dann könnt ihr auf Ando, Ritzka und Sinani setzen. Gerade Ritzka super günstig, weil Saliakas fällt aus und ich sehe Oppi einfach weiterhin nicht in der Startelf stehen. Ich sage noch so ein, zwei obvious Kandidaten, wie gesagt, den Rest könnt ihr auf YouTube nachschauen. Prass, super, super Spiel gemacht, unerwartet in der Startelf gestanden, ist glaube ich bei zwischen 4 und 5 Millionen momentan, nach dem Doppelpack sich kein Grund, warum er rausrotieren sollte. Frankfurt in der Kiste, Zetterer, weiterhin super, super günstig und wen gebe ich euch noch? Möglicherweise könntet ihr auf einen Demann setzen, den Isam sich auch schon gekauft hat, der gegen Mainz ran muss.
Ist das Gesetz jetzt?
Und wenn ihr Bock habt auf Hamburg am Freitagabendspiel, am Samstagabendspiel und ihr sagt wie Isam, die werden das Ding gegen die Kölner ziehen, dann ist Dompe einfach back. Der Mann hat den Elfer gemacht. Ich glaube, dass er starten wird. Und auch Mikkel Bronsties, den ich auch angesprochen habe, ist ziemlich günstig. Das war mein Lückenfüller für dieses Wochenende. Ich will noch Banzuzzi reinwerfen. 500k-Spieler, möglicherweise Starter. Du sagst, du glaubst nicht daran. Ich muss dran glauben, weil ich habe ihn im Team, aber...
Ich kann dir ehrlich sagen, ich habe auch auf ihn geboten. Aber du hast auch ganz wenig auf ihn geboten.
Ich habe, glaube ich, 888.888.
Ja, ich hätte auch ganz wenig auf ihn geboten. Ich hätte ihn auch aufgestellt.
Ja.
Aber hast du am Ende gut gemacht, hast du ihn bekommen. Moritz, wir haben ein kleines Spiel, ne?
Ja, wir haben so ein kleines Spielchen. Ja. Wir suchen uns jede Woche 3 Spieler aus, von denen wir ausgehen oder auf die wir tippen, dass sie 200 plus Punkte sammeln, also diesen schönen dunkelgrünen Balken in Kickbase holen. Wir dürfen jeden Spieler über die ganze Saison nur einmal nehmen. Heißt, zum Beispiel im ersten Spieltag habe ich Harry Kane genommen. Ich darf ihn für die nächsten 33 Spieltage nicht mehr nehmen. Und an dem jeweiligen Spieltag, also jetzt für Spieltag 26, dürfen wir nur Spieler von jeweils einem Team nehmen. Also, nee, eben nicht. Wir dürfen nicht mehr als einen Spieler von einem Team nehmen. Also, wir dürfen nicht 3 Bayern nehmen oder 2 Bayern, sondern dürfen einen Bayern-Spieler nehmen, einen, keine Ahnung, Wolfsburger, einen, also Wolfsburg würde ich jetzt gerade nicht empfehlen, und einen Stuttgarter oder so. Letzten Spieltag, wo wir das gemacht haben, hatte ich gesagt, dass Aslani und Dingchi das schaffen und Führich. Aslani und Dingchi hat nicht gestimmt, aber Führich hat es geschafft.
Spieltag 24.
Richtig, wir haben einen Spieltag leider ausgelassen, weil die Folge ausfallen musste. Isam Klausur, ich krank. Ich habe Führich 219 Punkte getippt und der hat 218 geholt. Ziemlich knapp dran vorbei, aber ist ein Punkt für mich. Richtig. Dementsprechend ziehe ich Isam mal 11 zu 8. Ja,
erstmal, ich habe auch 3 Spieler in Jimma, Maza und Abdullah.
Abdullah.
Alle 3 leider haben es nicht geschafft.
Und dementsprechend komme ich etwas näher. Isam hat 11-8 geführt, jetzt steht es 11-9. Und wir haben natürlich jetzt auch für kommenden Spieltag wieder 3 Spieler mitgebracht. Willst du anfangen, Isam?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe mir jetzt das mal ein bisschen durchgeguckt. Ich habe noch einige ganz große Namen offen.
Ja, man muss wirklich gucken, welche man noch nicht hatte mittlerweile.
Genau.
Ne? Ja.
Also wir schreiben das auch beide untereinander auf.
Ja, klar.
Und mein erster Spieler ist ein Bayern-Spieler, Serge Gnabry.
Ah, der hat es noch nicht, krass.
234 Punkten.
Aha, guter Call, gefällt mir, weil Musiala fällt weiter aus, jetzt ist es echt tough. Ja.
Mein nächster Spieler ist ein Spieler, den ich selber in Kickbase habe, Zufall, mit 311 Punkten,
sage ich dir. Hattest du noch nicht, echt?
Hatte ich noch
nicht. 311, okay, krass.
Und mein letzter Spieler ist ein Freiburger, ich habe all meine Spieler aus den Go-To-Teams genommen.
Ja, macht
Sinn. Mantanovic mit 202 Punkten, sage ich.
Mantanovic. 200 wie viel?
202 Punkten.
Okay, interessant. Ich gehe auch mit meinen Go-To-Teams. Mit dem Frankfurter zu Hause gegen Heidenheim, Bahoya, knackt 230 Punkte.
Ja.
Freiburg habe ich auch, Suzuki, 202 Punkte, ebenfalls wie dein Mantanovic, hast du auch 202 getippt. Mhm. Und ein Hoffenheimer, und zwar mal wieder trifft er, wie gefühlt jedes Spiel, wenn er spielt, Kabak macht 222 Punkte gegen Wolfsburg. Der macht unfassbar viele Tore.
Also wirklich, ich glaube, er hat jetzt... Er kam ja lange aus seiner Verletzung zurück und irgendwie hat er sich schnell einetabliert in dieses Team, das bereits so ein bisschen gut gelaufen hat.
Ja.
Und ist jetzt mittlerweile gut gesetzt.
Ja.
Und er hat auch so viele Tore geschossen. Ich glaube, 3 Tore hat er jetzt in dieser Zeit gemacht, in dieser relativ kurzen Zeit, wo er spielt. Moritz, wir haben noch eine Sache, eine wichtige Sache zur Bundesliga-Vorschau, nämlich, dass wir die Ergebnisse tippen, so wie wir es sehen. Fangen wir mal an, 26. Spieltag, 13.03., 20.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach empfängt zu Hause St. Pauli. Was tippst du?
2-1 Gladbach.
Ich sage auch, Gladbach gewinnt 3-1. Und ich sage, wenn Gladbach nicht gewinnt, entlassen sie auch ihren Trainer.
Echt?
Aber ich glaube nicht, dass Gladbach verliert. Also deshalb lasse ich das mal so. Aber wenn Gladbach verliert, sage ich, wird Polanski entlassen.
Mhm. Weiter?
Dann machen wir weiter. Samstagnachmittag Leverkusen gegen Bayern München. Dass das nicht das Topspiel ist.
Auch verrückt, ne?
Ja, auch verrückt. Ich sage, Bayern gewinnt auswärts 4-1.
Ich habe 3-1. Mhm.
Nächstes Spiel, Frankfurt. Deine Frankfurter empfängen zu Hause Heidenheim.
3-0 Frankfurt.
Ich sage 3-2 für Frankfurt.
Okay.
Dann haben wir als nächstes Borussia Dortmund gegen Augsburg. Auch ein gutes Spiel, spannendes Spiel.
Ich sage 2-1 Dortmund.
Ich sage, Augsburg ist ja, wie du gesagt hast, so ein ja, Top-Verein-Schreck. Ich sage 2-2. Dortmund wird sich ein bisschen schwer tun.
Nicht schlecht.
Dann das letzte Spiel am Samstagnachmittag. Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg. Dieter Hetting, Trainer-Effekt. Gut oder schlecht?
Nicht gut also, gegen die TSG. Hoffenheim gewinnt 2-0.
Ich sage, Hoffenheim gewinnt 3-1. Mhm. Dann das Samstagabendspiel. Hamburg empfängt den ersten FC Köln zu Hause.
Hamburg gewinnt 3-2.
Beide Aufsteiger gegeneinander. Ich sage, Hamburg gewinnt auch 2-1. Wird ein spannendes Spiel. Wenn Hamburg das auch gewinnt, haben sie schon mal ordentlich Luft gesammelt oder weggekommen, sind ordentlich weggekommen vom Abschiedskampf. Dann gehen wir weiter zum Sonntag. Sonntagnachmittag Bremen gegen Mainz 05.
1-1.
1-1. Ich sage, Bremen gewinnt wieder 2-1. Mhm. Und verschafft sich noch mehr Punkte, noch mehr Luftabstand. Dann 17.30 Uhr, Sportclub Freiburg spielt zu Hause gegen Union Berlin.
2-0 Freiburg.
Ich sage auch 2-0 Freiburg. Mhm. Die erste Partie, wo wir gleich getippt haben. Und das letzte Spiel an diesem Spieltag. VfB Stuttgart empfängt zu Hause RB Leipzig.
3-3.
3-3. Ich sage, RB Leipzig gewinnt 2-1.
Okay. Ja, interessant. Auf jeden Fall wieder geile Tipps mit dabei. Und ich habe noch eine allerletzte Sache sogar mitgebracht für die Spieltagsvorschau. Und zwar Startelf-Duelle, Isa.
Okay, sehr spannend, ja.
Wer wird starten? Wer wird die Außenverteidiger bei den Bayern bilden? Stanisic, Schleimer und Bischoff. Welche zwei spielen?
Ich sage...
Oder Guerrero kannst du auch noch reinwerfen.
Ich sage, Bischoff wird links starten. Bin ich mir ziemlich sicher. Und rechts... Ist es ein bisschen tricky, aber ich sage tatsächlich, es ist halt zwischen Stanisic oder Leimer, ich sage 50-50. Ich würde an sich mit Leimer gehen, aber Stanisic spielt auch eine super Saison. Ich sage aber irgendwie, mein Gefühl sagt, dass, ja, ich sage Leimer spielt.
Okay. Heulund oder Doan im Frankfurter Mittelfeld? Heulund hat den letzten Spiel gemacht, weiß, Doan genau. Nicht, aber
Doan
vielleicht
jetzt... eingewechselt, ich sag mal einfach Doan.
Mhm. Sabitzer gegen Jobe Bellingham.
Sabitzer.
Gruda/Nusa gegen Bansuzzi.
Gruda.
Mhm. Und Nusa, beide spielen, sagst du, und Bansuzzi nicht?
Ja, ich sag, Bansuzzi spielt nicht.
Okay. Moja gegen Bolin, links Halbposition bei Gladbach.
Moja.
Mhm. Und letztes, Otele versus Dompe, oder spielen beide und vielleicht ein Vieira geht sogar raus oder ein Königsdörfer.
Ja, Vieira ist ja beim letzten Spiel rausrotiert, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich sage, Otile sollte nochmal starten und Dompe als Sub.
Echt, ja?
Reinkommen, ja?
Ich find's irgendwie geil. Ich habe das Gefühl, dass Dompe weiter starten, also jetzt starten wird.
Ich fand aber, nachdem er wiedergekommen ist mit seiner ganzen Geschichte, hat er noch nicht so gut performt. Also, nimmt man jetzt mal den Elfer weg, war da nicht wirklich viel von ihm bisher.
Ja, man spürt aber seinen Dribbeldrang, seinen Zwang zum Tor, aber ja, ich check schon, was du meinst.
Ja, ich bin sehr gespannt, ja.
Aber sehr spannend. Das war's mit der Spieltagsvorschau. Falls ihr Startelf-Fragen habt oder Fragen zu euren Teams, dann könnt ihr das jederzeit auf Instagram an @orjubel einfach schreiben. Dann können wir die Startelf-Duelle für die nächste Folge aufnehmen. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch ein kleines Quiz dabei. Oder hast du noch spannend. Was?
Du hast für mich ein kleines Quiz, ja.
Ja, hast du noch was sonst?
Ich habe kein Quiz für dich.
Okay. Es geht Weil relativ...
Die Folge geht auch lang genug.
Ich glaube, eine Stunde sieben sind wir gerade.
Ja.
Geht auch relativ zügig, keine Sorge. Es ist mal wieder ein Klassiker, den ich mal wieder aus der alten Kiste im Keller gezogen habe. Und zwar haben wir das ein paar Folgen lang nicht gemacht. Hat der folgende Spieler am letzten Spieltag einen grünen Balken geholt, ja oder nein?
Okay. Ich hab schon ein bisschen geguckt.
Wir haben über viel gesprochen jetzt auch, das heißt, den ersten kannst du auf jeden Fall beantworten. Derek Köhn.
Derek Köhn hat einen grünen Balken geholt.
Richtig, hat den Elfer gemacht, hat getroffen. Trotz 1-4 Niederlage, grüner Balken. Amenda,
ich meine, viele Verteidiger hatten einen grünen Balken bei Frankfurt. Ich glaube, Amenda war auch einer.
Amenda hat dick roh gepunktet, 162 Punkte.
Ja.
Sabitzer
hat keinen Grünbalken geholt.
Stimmt, 98 Punkte, obwohl er durchgespielt hat. Ein Matcher unter anderem ausgewechselt worden, ja für Bellingham, der hat trotzdem 118 Punkte. Also
Geraldo Becker, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt getroffen? Ich sage, er hat auch keinen grünen Balken geholt, aber an sich würdest du das nicht fragen. Also müsste er eigentlich. Ich sage, er hat keinen grünen Balken.
Er hat keinen grünen Balken geholt, er hat 90 Punkte geholt, aber ohne Treffer. Also schon starke Rohpunkte für einen Stürmer. In 75 Minuten 90 Punkte. Wirklich, wirklich nicht schlecht. Nebel, Paul Nebel.
Paul Nebel hat, ich glaube, eine Vorlage gemacht, aber ich sag, es hat nicht gereicht für den
grünen
Balken.
Er hat keine Vorlage gemacht, aber er hat den grünen Balken, also genau andersrum. Was sagst denn du? Der hat jetzt die letzten beiden Spiele gestartet und durchgespielt. Gegen Leverkusen war die Vorlage, also letztes Spiel. Jetzt gegen Stuttgart grünen Balken geholt, also solide gemacht. Man hat jetzt gegen Leverkusen und gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Der Mann ist festgesetzt. Ach so, Paul
Nebel ist back. Jetzt ist er festgesetzt. Aber davor, also er hat wirklich eine sehr schwere Saison vor sich. Ob er back ist? Ich denke mal schon. Also jetzt ist er schon gesetzt. Ich habe eher gedacht, dass er jetzt den Verein im Sommer wechselt, aber das kann ja immer noch sein.
Ja.
Ich sage, er hat sich auf jeden Fall jetzt festgesetzt erstmal.
Kevin Schlotterbeck.
Kevin Schlotterbeck hat, warte, ich muss mal kurz überlegen, Augsburg hat gegen Leipzig gespielt und ich sage, er hat keinen grünen Balken geholt, er hat ja den Elfer verschossen.
Richtig, genau. Minus 6 Punkte.
Das ist ein bisschen lange überlegen.
Und dann Zufall.
Zufall hat auch keinen Kubaten geholt, den habe ich ja im Team.
77
Punkte meine ich.
Was ich krass finde, man gewinnt 4-2 und der Mann hat davor
im Spiel... Hat mich auch gewundert, immer in den Spielen davor hat er selbst, wenn er keine Torbeteiligung hat, immer richtig gut gepunktet.
Ey, der hat bei einer 0-1 Niederlage 173 Punkte gemacht und jetzt bei einer 4-2, bei einem 4-2-Sieg 77.
Hat mich auch sehr gewundert, aber die Punkte haben eh nicht gerechnet für mich, diesen Spieltag.
Und damit haben wir es, Isa, und das war der letzte.
Das war's, okay. Das war's dann auch mit dieser Folge.
Yes, sir.
Mir hat es super gefallen. Wir haben über so viel geredet. Es kam mir so viel und so lange vor.
Es war eine geile Folge. Wir haben gut viel verpackt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ansonsten drücken wir natürlich Leverkusen die Daumen. Die spielen gerade gegen Arsenal. Es ist Halbzeit und steht 0-0.
0-0 ist gar nicht mal so. Spielen die in London?
Nee, die spielen in Leverkusen. Aber steht 0-0. Wir drücken Mainz die Daumen. Wir drücken Stuttgart die Daumen. Und allen deutschen Vereinen generell international. Und dann hoffen wir, dass ihr ein geiles Kickbase, geiles Bundesliga-Wochenende habt. Und
wir sehen uns dann nächste Woche.
Mit der nächsten Folge. Euer Jubel. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge Euer Jubel. Lasst uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei.
Jeden Mittwoch um 0 Uhr eine neue Folge Euer Jubel. Bis nächste Woche. Euer Moritz und Isam.
Telluretic here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, rechalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.